So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 30. September 2024. Ich bin Maurice und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und mit euch durch die Themen der Woche zu stiefeln, über das zu sprechen, was in Sachen Wirtschaftspolitik, Umwelt, Soziales etc. so relevant war. Es war eine vollgepackte Bundestagswoche. Das kann man auf der einen Seite schon mal sagen. Steuerfortentwicklungsgesetz, Debatte über Rente, Debatte über Verbrenner aus und vieles mehr. Und auf der anderen Seite ist politisch einiges passiert. Wahl in Österreich, Führungsbeben bei den Grünen, Jugendverband zurückgetreten, Ricarda Lang, Omid Nuripur, der ganze Grünen-Vorstand hat angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Robert Habeck platziert seine rechte Hand in der zukünftigen Chefetage der Grünen und vieles mehr, worüber wir also zu sprechen haben. Kurz organisatorisches vorneweg. Am morgigen Dienstag ist um 16 Uhr der SPD-Abgeordnete Erik von Malotki zu Gast zum Interview bei Thilo. Das gerne vormerken, morgen um 16 Uhr. Und damit würde ich sagen, angesichts unseres wie immer vollgepackten Plans, fangen wir gleich mal an und zwar mit ein paar guten Nachrichten. Schlechte gibt es ja noch zu Genüge nachher und zwar die Inflationsrate, heute rausgekommen, vorläufige Inflationsrate, die liegt im September 24 voraussichtlich bei 1,6%. Ja, Mensch, wann hat man das zuletzt gehabt? Deutlich unter 2%. Wie ist das passiert? Nun, die Preise sind jetzt im Vergleich zum August nicht gefallen, ja, sondern einfach gleich geblieben. 0,0% Veränderung. Im August waren wir immerhin noch bei 1,9% jährlicher Inflationsrate. Aber weil der August 23 damals teurer geworden ist, sieht es im Jahresvergleich so aus, als hätten wir bei der Inflation einen großen Sprung gemacht, haben wir aber nicht, ja, also immer die Monatswerte sind die relevantesten. Wenn man in den Supermarkt geht, hat sich da nicht viel verändert. Günstig ist vor allem Energie im Vergleich zum Vorjahresmonat, können wir uns ja mal kurz die Details anschauen, und zwar 7,6% günstiger. Nahrungsmittel sind auch 1,6% teurer, aber auch das, ne, September 24 zu September 23, da gibt es nicht mehr viel Bewegung. Wünschenswert wäre allerdings gewesen, dass hier auch ein dickes Minus steht, denn Nahrungsmittel sind trotzdem 30% teurer als 2020. Jetzt kann man mal die Lohnentwicklung dagegen rechnen, dann merkt man, oh, real haben die Leute, vor allem wenn es um den Supermarkteinkauf geht, an Kaufkraft verloren. Die Inflation oder die Preissteigerung bei den Lebensmitteln ist deutlich stärker als im gesamten Durchschnitt, im gesamten Warenkorb, deswegen merken die das da besonders. Und ja, mir entwundert es dann, dass die Umsätze im Einzelhandel, vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, dann auch so schlecht sind. Ja, auf dem Niveau von 2015, 2016 liegen, und das ist eine wirklich bittere Zahl, die Leute schleppen so wenig Lebensmittel aus den Supermärkten wie 2015, 2016. Ja, als hätte es 8 Jahre, 9 Jahre Fortschritt nicht gegeben. Ja. Die Dienstleistungen sind hier noch immer der größte Inflationstreiber, wenn man so will. Die sind 3,8% teurer als im Vorjahr. Das ist aber ganz normal, denn was wir erlebt haben, ist erstmal Preise steigen, weil Pandemie zu Ende, aufkommende Nachfrage wieder trifft auf eingeschränkte Produktionskapazitäten. Das treibt ein bisschen die Preise. Dann haben wir den großen Energiepreisschock durch Putins Einmarsch in die Ukraine. Das treibt viele andere Preise nach oben. Das wiederum führt dann dazu, dass die Gewerkschaften höhere Löhne verhandeln. Diese höheren Löhne sorgen jetzt dafür, dass die Dienstleistungen teurer werden. Da macht der Faktor Mensch, der Faktor Arbeitskraft einen viel größeren Teil aus als beispielsweise in der Industrie, in der Glaserei, in einem Stahlwerk. Und deswegen sind es jetzt die Dienstleistungen, die noch teurer werden, die ziehen sozusagen nach, aber auch da ist absehbar, das wird sich alles beruhigen und von daher können wir uns da, zumindest was das angeht, soweit erstmal entspannen, es gibt keine Inflation mehr. Das heißt allerdings nicht, dass die Leute wieder so viel Kaufkraft haben wie vorher, ja, also nur weil die Dynamik raus ist, die Preise nicht mehr weiter steigen, heißt es ja nicht, dass es den Leuten wieder so gut oder schlecht geht wie vorher. Und da habe ich doch heute, bin ich über einen Tagesschau-Artikel gestolpert, der genau das zum Thema macht. Und ich dachte mir, Wahnsinn, ja. Tagesschau macht sonst immer falsche Meldungen, wenn es darum geht, dass die Inflationsrate im Jahresvergleich anders sich entwickelt hat als im Vormonatsvergleich. Da schreiben die mal irritierende Sachen. Deswegen hier, ja, fallende Inflation heißt nicht fallende Preise. Auch wenn sich die Inflationsrate wieder unter der 2%-Marke bewegt, die Teuerung bleibt ein Problem für viele Menschen. Vor allem Familien haben mit dem erreichten Preisniveau zu kämpfen. Da dachte ich mir, ja, aus zweierlei Gründen bestimmt ein gehaltvoller Artikel. Erstens, dass wir unterscheiden lernen zwischen Inflation und Preisentwicklung. Und zweitens, einen Blick darauf zu haben, wie denn tatsächlich das für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen wirkt. Dann habe ich mich allerdings gewundert, als ich weiter runtergescrollt habe. Habe ich nämlich plötzlich gesehen, dass der Ökonom, den sie für diesen Artikel bemüht haben, der Ökonom Gunter Schnabel ist von der Universität Leipzig und dem Flossbach von Storch Research Institut. Das ist ein sehr, 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 sehr marktliberaler, fast schon libertärer Ökonom, der ständig mit Marc Friedrich, dem Blocktrainer und anderen Bitcoin-Bros abhängt, der permanent behauptet, die Geldmenge sei das alles Entscheidende für die Inflation und solche Dinge. Okay, und der soll jetzt hier das erklären. Tatsächlich wird auch kein anderer Ökonom großartig befragt. Der erklärt, dass es für die Familie, ja, mit Blick auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes nicht die Realität im Supermarkt widerspiegelt. Das ist erstmal soweit richtig, denn die Preise liegen heute auf einem deutlich höheren Niveau als noch vor der Corona-Zeit, stellt der Forscher fest, sagt hier die Tagesschau. Okay. Zurückgehende Inflationsraten wie zuletzt bedeuten kein zurückgehendes Preisniveau. Ja. Okay, soweit, so gut. Und dann aber hier. Die eigentliche Ursache der Teuerung, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler, sei die expansive Geldpolitik der EZB im Zuge der Eurokrise vom Jahr 2010 angewiesen und in der Corona-Krise gewesen. So wollte die Zentralbank die Märkte stabilisieren. Die enormen Geldmengen suchten sich ihren Weg nach Immobilien und Aktien, seien nun die Güter des täglichen Bedarfs dran, so Schnabel. Ja. Moment. Wir überlegen mal ganz kurz. Wenn seit 2010 ja die Geldmenge das Problem ist und die seitdem steigt, wie kann es dann eigentlich sein, dass es eine Jahrhundertpandemie und einen Krieg auf europäischem Kontinent braucht und das ausgerechnet in den Ländern, die extrem viel Rohstoffe und Energie in den Rest der Welt liefern, damit die Inflationsrate mal für 2 Jahre weit über die 2% geht, allerdings ja nie über 10% hinausgekommen ist. Wenn das die Geldmengen sein sollen, ja, dann fragt man sich, wie das sein kann. Übrigens ist die Geldmenge längst wieder gefallen, das Preisniveau aber ja nicht. Auch da müsste Schnabel eigentlich stutzig werden. Jedenfalls darf er hier das erklären und dann geht's im genau dem gleichen Zungenschlag weiter. Wenn es nämlich um Lösungsvorschläge geht, da wird wer auf einmal zitiert? Der Bund der Steuerzahler. Der Bund der Steuerzahler kritisiert grundsätzlich hohe Abgaben und Steuerlast in Deutschland. Nach einer Studie gehen im Durchschnitt von jedem verdienten Euro 52,6 Cent an den Staat. Nur 47,4 Cent bleiben zur freien Verfügung. Das ist eine Rechnung, die die machen auf dem Bierdeckel. Ne? Das Studio zu nennen, ist auch schon wieder ein Witz für sich. Auch die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung sind teurer als im Vorjahr. Der Umsatzsteuersatz auf Erdgas und Fernwärme liegt seit April wieder bei 19 statt bei 7% und auch die Umlage auf Strom sind insgesamt etwas höher. Und dann der Vorschlag, um die Menschen kurzfristig zu entlasten. Da habe ich mich gewundert, sollten die Umsatzsteuersätze für Wärme und Strom im privaten Bereich auf den ermäßigten Satz von 7% gesenkt werden, weil es sich um lebensnotwendige Güter handelt, fordert Bund der Steuerzahler Präsident Rainer Holznagel. Darüber hinaus müsste die im EU-Vergleich hohe Stromsteuer in Deutschland reduziert werden. Ja, okay. Immerhin, ja, die Umsatzsteuer bei Strom und Gas oder Wärme im Allgemeinen, das braucht jeder, die zu senken. Das würde tatsächlich ein bisschen was helfen. Vorher geht es aber natürlich wieder um diesen Mythos, man muss die Menschen, die jetzt von der Inflation betroffen sind, vor allem bei der Einkommenssteuer entlassen. Die Wahrheit ist, kleine und mittlere Einkommen kann man über die Einkommenssteuer gar nicht entlassen, weil die gar nicht viel Einkommenssteuer zahlen. Wenn man das macht, sprechen wir gleich auch noch drüber, trifft man vor allem die Gutverdiener. Genau das macht ja die Ampel jetzt. Ja. Und dann gibt's sonst niemanden, doch der Deutsche Familienverband, der noch was zum Kindergeld vorschlägt, okay. Und dann gibt's aber auch wieder die Sorge vor neuen Inflationssorgen, ja, also Wirtschaftswissenschaftler Schnabel, da sind wir wieder, kann den Dietzingers, das ist die Familie, die um die es hier geht, wenig Hoffnung für die Zukunft machen. Wir stehen weltweit vor einer Ära der Geldentwertung. Der Satz allein. Also, dass man sich bei der Tagesschau nicht in Grund und Boden schämt, diesen Satz von ihm einfach nachzuplappern. Ne? Aber gut, die gesellschaftlichen Folgen machen Schnabel dabei Sorgen. Um Geringverdiener kümmert sich der Sozialstaat. Spitzenverdiener können aus Deutschland wegziehen. Mhm. Die Mittelschicht aber ist der große Leidtragende. Das ist gefährlich. Das sieht man derzeit auch an der politischen Entwicklung. Okay. Liebe Tagesschau, wir haben gelernt, fälschlicherweise, dass Inflation von der Geldmenge kommt. Wir haben gelernt, dass man das über die Einkommenssteuer die Leute entlassen könnte, was beides falsch ist. Und wir haben gelernt, dass bald wieder die Inflation weltweit kommt. Ja, haben uns Angst gemacht, das sagt ja der Wirtschaftswissenschaftler Schnabel. Und dass man sich allerdings hier um Geringverdiener keine Sorgen machen muss, weil der Sozialstaat für die aufpasst, haben wir ja im Jahr 22 gesehen, als Hartz-IV-Satz um 3 Euro erhöht wurde, aber die Inflationsrate dann bei den eben genannten 10% lag. Mhm. Und dass wir uns um die Mittelschicht Sorgen machen müssen. Okay, außerdem haben wir gelernt, Bund der Steuerzahler ist irgendeine seriöse Institution scheinbar, die stellvertretend für die Mittelschicht, die Leute mit Geldsorgen sprechen kann, obwohl der Bund der Steuerzahler als Mitglieder vor allem Spitzenverdiener und Unternehmer hat und die Vorschläge, die der Bund der Steuerzahler macht, immer gut Verdiener deutlich mehr bevorteilen als kleine und mittlere Einkommen. Vielen Dank dafür. Übrigens Gunter Schnabel, ne, der hält hier solche Vorträge. Ich habe nur mal kurz die neuesten rausgesucht, hier vom 25.09. Das schreibt auch die Uni Leipzig ganz stolz. Die finanzielle Repression ist zurück. Das Fiat-Finanzsystem hat sich in die finanzielle Repression manövriert. Was Wachstum und Produktivität hemmt. Ein Bitcoin-basiertes System könnte den Ausweg bieten, so Professor Dr. Schnabel. Das zum Thema Bitcoin und selbstverständlich ist Schnabel auch ein absoluter Fanboy von Javier Milei in Argentinien. Schmerz muss sein, ist das Zitat des Vortrags, was wir von Javier Milei lernen können. Auch dazu hat Gunter Schnabel am 4.9. vorgetragen. Apropos Milei, da kommt dann sowas raus, haben wir diese Woche gelernt. Armutsquote steigt unter Milei auf 53%. Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es noch 41,7% gewesen. Der Anteil der Bevölkerung, die in extremer Armut lebt, also sich nicht mal Grundbedürfnisse leisten kann, stieg von 11,9 auf 18,1%. Ja, der Typ hat Brüning gespielt und lauter Sozialprogramme gestrichen, Renten gestrichen, Löhne gekürzt, Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen und, um die Inflation zu bekämpfen. Dabei schmiert die Wirtschaft ab und die Leute werden in die bittere Armut getrieben. Man muss sich das vorstellen, jeder zweite Argentinier gilt jetzt als arm und jeder fünfte Argentinier fast lebt in extremer Armut. Ja. Das wird die Liberalen natürlich nicht stören, denn wir wissen ja, und das lernen wir auch von Gunter Schnabel, Schmerz muss sein, ja, also ein bisschen Schmerz, mal ganz kurz, dann wird es bestimmt irgendwann wieder besser. Das hat der Internationale Währungsfonds ja auch gesagt, immer als die ihre beispiellosen Kürzungen an Griechenland durchexerziert haben, um die bodenlose Verschuldung des griechischen Staates in den Griff zu bekommen. Und ja, die Staatsschuldenquote von Griechenland ist heute höher als damals, ja, vor den ganzen Kürzungsmaßnahmen. Bitter. Ja, ein ganzes Jahrzehnt verschwendet in Griechenland. Wirtschaftsleistung geringer, Arbeitslosigkeit noch immer hoch, Sozialstaat geplündert ausradiert, besser gesagt. Ganz, ganz schlimme Verhältnisse für ganz viele Menschen, ganz viele in der Überschuldung drin, Löhne gesunken, alles, egal welchen makroökonomischen Indikator man sich für Griechenland anguckt, ja, also Therapie komplett gescheitert ist, als wenn jemand mit dem Schnupfen zum Arzt gekommen wäre und froh sein kann, heute, wenn er noch, Treppen laufen kann. Also ganz, ganz bitter. Und das ist hier für die Tagesschau die Quelle, um uns Inflation zu erklären. Nun gut, nehmen wir mal zur Kenntnis. Zurück zu seriösen Nachrichten. Das Statistische Bundesamt hat heute gemeldet, dass die Gaspreise für Haushalte im ersten Halbjahr 2024 gestiegen sind. Die lagen 4% höher als im zweiten Halbjahr 2023. Allerdings nur für private Haushalte, denn für Unternehmen wurde es günstiger. Der Strom ist immerhin auch für Private ein kleines bisschen günstiger geworden. Wie kann das sein? Die Börsenpreise sind doch runtergekommen. Warum kommt das nicht bei den Leuten an? Ja, da gibt's einen ganz einfachen Grund. Erstens das Ende der Gaspreisbremse und zweitens, drei Gründe sogar, die Anhebung des CO2-Preises und drittens das Ende des reduzierten Steuersatzes auf eben Gas und Fernwärme. Und das haben die hier sogar mal ausgerechnet. Für private Erdgaskunden sorgt hingegen der ab dem 1. Januar 2024 erhöhte Preis für CO2-Zertifikate und die ab April 2024 wieder zu dem normalen Steuersatz zurückgekehrte Umsatzsteuer für einen Anstieg der Preise. Die Steuerbelastung alleine stieg für alle privaten Erdgaskunden gegenüber dem zweiten Halbjahr um 27%. Ja. Die Kosten für Energie und Vertrieb für Privathaushalte blieben im Vergleich zum Vorhalbjahr unverändert. Kunden mit einem Jahresverbrauch von 200 Gigajoule und mehr zahlten 4,7% weniger. Der Durchschnittspreis auch noch interessant. Der lag bei Erdgas bei 11,87 Cent je Kilowattstunde und bei Strom waren es 41 Cent. Bin ich jetzt blind? 41,02 Cent, genau. Das ist der Durchschnittspreis. Wenn man also den Fehler macht und auf Zeitenergiemonitor geht, ja, und sich anguckt, was denn Neuverträge für Gas gerade kosten oder für Strom, da lernt man zum Beispiel, dass neue Stromverträge nur 25 Cent kosten, ja, oder Neukunden beim Gas nur 8,6 Cent zahlen. Und das klingt ja ganz erfreulich, aber nicht so schnell, denn das sind ja nur Neukunden. Die Durchschnittspreise sind noch deutlich höher und liegen beim Gas mit 11,87 Cent natürlich immer noch doppelt so hoch wie vor der Krise 21. Beim Strom ist es nicht ganz so drastisch. Trotzdem, ja, ist es noch immer hoch. Wenn also, und das hat Markus Lanz zuletzt in der Talkshow gemacht, als er Fabi De Masi vom BSW und Tino Chrupalla von der AfD da hatte, wenn dann die Journalie meint, behaupten zu müssen, ja, die Leute, die jetzt in Ostdeutschland ihr Kreuz als Protest gegen die Ampel ganz weit rechts gemacht haben, das entbehrt ja der ökonomischen Grundlage, weil die Energiepreiskrise sei ja bekämpft und die Gaspreise wieder unten und dann bezieht er sich nur auf die Neukundenpreise, dann muss man ihm diese Statistik hier entgegenhalten und sagen, nein, schön wär's, ja. Im Durchschnitt zahlen die Leute eben nicht diese 8 Cent, die übrigens auch noch 30-50% über 2021 wären, sondern 11,87 Cent. Die Strompreisbremse lag ja bei 40 Cent, ja, die hätte übrigens heute noch immer geholfen, die Gaspreisbremse nicht, weil die fängt ja erst bei 12 Cent die Kilowattstunde an. So, da wir über die AfD gerade gesprochen haben, hier haben wir Tino Chrupalla auch im Bild, ganz kurz was Politisches. Es gibt einzelne Abgeordnete der Bundestagsfraktion, die sich zusammengesetzt haben und an einem AfD-Verbotsantrag arbeiten. Wer genau das alles ist, ist jetzt, glaube ich, noch nicht öffentlich geworden. Nur der Antragsentwurf ist öffentlich geworden. Darüber wurde berichtet. Ziel ist es, dass der Bundestag beim Bundesverfassungsgericht beantragen soll, gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes festzustellen, dass die AfD verfassungswidrig sei. Hilfsweise solle vom Verfassungsgericht festgestellt werden, dass die AfD von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen werde. Die Abgeordneten die diesen Antrag machen, werfen der AfD demnach vor, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen zu wollen und gegenüber dieser Grundordnung eine aktiv-kämpferisch-aggressive Haltung einzunehmen. Die AfD verstoße mehrfach gegen die Menschenwürdegarantie aus Artikel 1 des Grundgesetzes, so der Vorwurf. Zahlreiche Äußerungen von Bundes- und Landesvorsitzenden der AfD werte der Antrag laut Welt als Verletzungen der Menschenwürde von Migranten, Muslimen und sexuellen Minderheiten. Ganz interessant, wurde ja lange drüber gesprochen. Allerdings gibt es schon Kontra. Die SPD sieht das kritisch und Sarah Wagenknecht auch. Die nennt das sogar den dümmsten Antrag des Jahres. So zitiert die Online Sarah Wagenknecht mit der Begründung, dass das ein Wahlkampfgeschenk für die AfD sei. Und auch SPD-Politiker Stegner fürchtet ein Verbot könnte zu spät kommen und hat Bedenken, dass die Partei einen solchen Antrag für eine populistische Märtyrerpose nutzen könnte, die diese Wahlerfolge womöglich noch verstärkt. Mal schauen, was das noch gibt, wie das weitergeht. Blick nach Österreich, auch hier haben wir es mit einem Rechtsruck zu tun. Nationalratswahl war am vergangenen Wochenende mit bitterem Ergebnis. Die FPÖ hat deutlich zugelegt, ist stärkste Kraft geworden. 29,2%, die konservative ÖVP ist bei 26,5%, die SPÖ bei 21%, die Neos bei 9%, Grüne bei 8%. Ja. Jetzt geht es wieder darum, eigentlich gleiche Aufgabe, wie es in Thüringen zum Beispiel gibt, wo die AfD mit Björn Höcke stärkste Kraft geworden ist. Jetzt darum, eine Koalition gegen den die stärkste Kraft nach den Wahlen zu bilden. Interessant ist, wenn man mal nachvollziehen möchte, was ist da denn eigentlich passiert? Gibt es da Überschneidungen mit den Wahlergebnissen und den Analysen in Deutschland? Und ja, die sind sehr offensichtlich. Denn hier sehen wir einmal die Wahlerfolge nach Alter und da stellen wir das Gleiche fest wie in Deutschland, dass die FPÖ in Österreich, wie die AfD in Deutschland, stärkste Kraft bei den Jungen geworden ist. Vor allem aber von Mittelalten, die mitten im Berufsleben stehen, gewählt werden. Von Älteren aber nicht, ja. Bei über 60-Jährigen hat die FPÖ nur 22% geholt. Bei 35- bis 59-Jährigen hat sie 37% und bei 16- bis 34-Jährigen 27%. Also, etwas, was wir auch schon festgestellt haben. Dann, was nicht so ganz krass ist wie bei der AfD, ist das Männer-Frauen-Gefälle. Bei der AfD war es ja so, dass es deutlich mehr Männer als Frauen waren. Hier ist es ungefähr ausgeglichen, ein bisschen mehr Männer. Was wiederum Gleiches ist, dass die FPÖ genauso wie die AfD bei Arbeitern stärkste Kraft wird und zwar mit sehr überdurchschnittlichen Werten. 50% der Arbeiter haben bei der Nationalratswahl, umfragebasiert muss man jetzt natürlich sagen, ne, die FPÖ gewählt. Bei Angestellten waren es noch 32%, bei Selbstständigen 31%. Die SPÖ wiederum liefert genauso wie die Grünen und ähnlich so wie die Grünen in Deutschland, die SPD in Deutschland bei Arbeitern nur unterproportional ab, kommt nur auf 20% bzw. 6%. Interessant ist aber, dass vor allem die ÖVP bei den Arbeitern extrem schlecht ankommt. Ja, die haben insgesamt ja 26% geholt, aber bei Arbeitern nur 10%. Ich glaube, so schlecht kommt die CDU in Deutschland nicht an. Und dann haben wir noch das Thema Bildungsgrad, ja, höherer Bildung, formal höhere Bildung und formal niedrigere Bildung, hier mit Matura und kein Matura. Und das ist wie in Deutschland, die FPÖ kommt vor allem bei Menschen mit einfacher Bildung deutlich besser weg, holt 34,5% unter denjenigen ohne Matura und nur 16,3% bei denjenigen mit Matura. Noch ein anderer interessanter Fakt ist der hier, dass die konservative ÖVP als auch die rechtspopulistische FPÖ vor allem auf dem Land extrem gute Ergebnisse erzielte. Ländliche Zweidrittelmehrheit für FPÖ und ÖVP. Auf dem Land holte die FPÖ ein Drittel aller Stimmen, in Vororten immerhin noch 29,8. In Städten dann wiederum unterdurchschnittlich nur 21,7. Da waren wiederum die SPÖ und die Grünen besonders stark mit 12,4% für die Grünen und 27,7% für die SPÖ. Auch das haben wir bei der AfD gemerkt. Je kleiner und ländlicher die Gemeinden, desto höher die Ergebnisse für die AfD. Zurück nach Deutschland, da gab es ein Beben bei den Grünen. Die Grüne Jugend ist zurückgetreten. Mittlerweile nicht nur der Bundesvorstand, sondern auch weitere Landesverbände. Zum Beispiel jetzt in Bayern, in NRW, in Niedersachsen, wenn ich mich nicht täusche. Zusätzlich dazu, dass Ricarda Lang und Omid Nuripur verkündet haben, das war noch ein Tag vorher oder ein Abend vorher, dass sie als Konsequenz aus den vielen Wahlschlappen, insbesondere den drei bei den ostdeutschen Wahlen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, den Hut nehmen und nicht mehr kandidieren werden auf dem nächsten Parteitag, das glaube ich in anderthalb Monaten, und gemeinsam dann zurücktreten mit dem gesamten Vorstand. Antreten soll dann stattdessen, das ist jetzt mittlerweile schon bekannt, Franziska Brandner, im Moment parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, gilt als enge Vertraute. Und Felix Banaschak aus dem eher linkeren Flügel, er wird also dann quasi der Ersatz für Ricarda Lang, kann man so sagen, und sie dann für Omid Nuripur, stellvertretend für den Realo-Flügel. Ricarda Lang hat nochmal festgestellt oder zur Kenntnis gegeben in der heute ausgestrahlten ARD-Sendung Konfrontation, Markus Feldenkirchen trifft Ricarda Lang. Ich habe es noch nicht gesehen, ich werde es auf jeden Fall sehen. Das Format finde ich sehr, sehr cool, dass Markus Feldenkirchen da macht, Leute zu begleiten, sie danach mit seiner Doku über sie zu konfrontieren. Hat also auch einen gewissen Reaction-Teil dabei. Sehr gut. Und da sagt sie das. Nein, das stimmt nicht, dass Robert Habeck sie dazu gedrängt habe. Gut, ne? Was soll sie auch anderes sagen? Man hat so ein bisschen dran fühlen können. Auch Robert Habeck hat ja dann gleich ein Interview gegeben. Ich glaube, es war im Heute-Journal und konnte nicht beantworten, warum die denn gehen sollen und warum das jetzt irgendwie gut sei. Und ja, es wirkte sehr, sehr komisch und hat gleichzeitig schon über seine eigene Kandidatur gesprochen, Spitzenkandidatur für den für den nächsten Bundestagswahlkampf. Und auch die Tatsache, dass jetzt seine rechte Hand, Franziska Brandner, sich hier bewirbt, lässt einen so ein bisschen daran fühlen, dass die Grünen jetzt alles auf eine Karte setzen und auf Robert Habeck sich zuspitzen lassen und ihn als Gesicht der Grünen machen, was nicht ohne Risiko ist. Denn Robert Habeck, und das hat die Taz hier in diesem Artikel ganz wunderbar seziert, Robert Habecks Strategie ist, als Merkel Plus in den Wahlkampf zu ziehen. Habeck, vereinfacht gesagt, will als eine Art Merkel Plus in den Wahlkampf ziehen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das funktionieren kann. Das letzte Umfragehoch der Grünen ist immerhin erst 2 Jahre her und damals gab es auch schon Krise, Krieg und Kompromisse. Das war allerdings kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, als Habeck noch als Retter der deutschen Wirtschaft von sich reden machte. Viele ökonomische Rettungspakete auf den Weg brachte, die bei Markus Lanz erklärte in aller Seelenruhe und ganz pragmatisch schien. Das war noch vor der Gasumlage, das war noch vor dem Heizungsgesetz und vor seinem Insolvenzklopper bei Maischberger. Es könnte aber auch schiefgehen, schreibt die Taz, schreibt Tobias Schulze. Wenn der Kurs auf der rechten Seite nicht mehr richtig zündet, und da ist Habeck ja auch zur Hassfigur geworden, ähnlich so wie Ricarda Lang, noch nicht ganz so schlimm, wenn er eine Frau wäre, wäre es wahrscheinlich ganz so schlimm, aber schon auch ähnlich, ja, also die Grünen sind dann demnach an allem schuld und insbesondere eine Person von Robert Habeck. Wenn der Kurs auf Seite der Rechten nicht mehr richtig zündet und auf der Linken zu viel verloren geht, Stichwort Grüne Jugend, wendet sich vom der Mutterpartei ab, enden die Grünen als mittige Nischenpartei neben CDU und SPD. Links bliebe immerhin Platz für eine neue Kraft Oder aber es verschiebt sich einfach das gesamte Parteiensystem nach rechts. Das Gegenmodell vieler linker Grüner, nicht die reine Lehre, nicht aufs alte Kernklientel zurückziehen, sondern anders wachsen, mithilfe von Verteilungsfragen. Das ist insbesondere das, was Ricarda Lang immer stark gemacht hat, stark machen wollte. Näher, die Grünen näher ranbringen an die Gewerkschaften, denen ein soziales Profil zu verpassen. Und letzte Woche war es, haben wir ja gemeinsam mit Jens auch die Wahl in Brandenburg analysiert, und bei den Kompetenzzuschreibungen der Grünen hat man gesehen, die haben eigentlich nur eine Kompetenz, die denen zugeschrieben wird, und das ist Umwelt- und Klimapolitik, und selbst da haben sie krass verloren. Dann kommt lange, lange nix, und dann hat sie irgendwie ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Asyl, ein bisschen soziale Sicherheit. Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Sicherheit waren aber die wichtigsten Themen, und die verbindet man nicht mit den Grünen. Die haben also immer noch das Image der besser verdienenden Akademikerpartei, und auch das sieht man in den Nachwahlbefragungen. Ja, die Grünen kommen in urbanen Milieus, in Städten, bei Gutverdienern, bei Akademikern deutlich, deutlich besser an. Also es bestätigt sich da auch, es ist nur nicht, ist nicht nur ein Klischee. Im Kern geht's weiter hier, ist das über die Flügel hinaus anschlussfähig. Robert Habeck selbst sprach 2019 noch vom Anspruch auf soziale Sicherheit im Wandel. Aber wie radikal darf es sein? Die steilsten Forderungen enthält ein Positionspapier des Europaabgeordneten Rasmus Andresen, veröffentlicht am Mittwoch, kurz nach Rücktrittsankündigung. Darin stehen 400 Milliarden Euro für die Infrastruktur, wie beim BDI, und 16 Euro Mindestlohn, bundesweite Mietpreisbremse, Vermögensteuer für Superreiche. Die Milieus der Mitte und die der Prekären, vom Abstieg bedroht oder betroffen, werden für die Grünen erreichbar. Die einen wieder, die anderen erstmals. Könnte klappen. Wenn nicht, könnte aber so ein Kurs auch wieder in die Nische führen, und zwar in die Linke. Das wäre aber auch nur der zweitschlechteste Fall. Immerhin wäre die Nische dann wieder besetzt. Und wer Franziska Brandner nicht kennt, ja, bisher Staatssekretärin, wie gesagt, unter Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, sie hat im ZDF Robert Habeck den Rücken gestärkt und ein Interview gegeben. Ich lasse es einfach mal durchlaufen, die paar Minütchen, und da kriegt man einen Eindruck, welche Art von politischem Profil da jetzt an die Grünen-Spitze manövriert werden soll.
Und hier ist jetzt die Frau, die Habeck gerne als grüne Vorsitzende hätte. Guten Abend, Franziska Brandner.
Guten Abend.
Jetzt müssen wir als erstes natürlich die Frage beantworten, warum ist nicht Habeck selbst zurückgetreten? Weil den machen ja viele aus als eigentliche Ursache der Krise.
Wir haben als Team Grüne insgesamt eine Verantwortung für diese schwere Situation der Grünen. Und deswegen habe ich umso mehr Respekt dafür, dass Omid Nuripur und Ricarda Lang diesen großen Schritt gegangen sind und gesagt haben, sie machen den Weg frei für einen Neustart. Und ich teile mit den beiden die Verantwortung für diese Partei. Mhm. Und deswegen ist es stilbildend, was sie gemacht haben. Und deswegen trete ich auch an, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir wieder nach vorne kommen, dass wir gemeinsam unsere Stärke finden.
Ja. Ja, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, denn also wenn man die Wahlschlappe wirklich Ricarda Lang und Omid Nuripur anrechnen will, dann fehlen einem zumindest nach Brandenburg dann natürlich die Argumente, denn Brandenburg, das haben wir hier letzte Woche analysiert, war zu einem großen Teil eine Wahl gegen die Ampel, ein Denkzettel an die Bundesregierung. Klimaschutz hat als Thema insgesamt verloren. Soziale Sicherheit wurde über Asylpolitik ausgetragen. Damit hat Robert Habeck, damit hatten die Ampelminister viel mehr zu tun als Ricarda Lang oder Omid Nuripur.
Und die Grünen wieder als die Partei nach vorne bringen, für die sie auch bekannt sind.
Das hat eigentlich jetzt schon jeder, inklusive Habeck, gesagt, wie dankbar man sei, dass die den Weg frei machen. Und die beiden, die zurücktreten werden oder die nicht wieder antreten werden, die sagen ja, es brauche neue Gesichter, aber das alleine reicht ja nicht. Kurswechsel ist doch gefragt. Wie soll der aussehen, der Kurswechsel?
Es ist absolut richtig, dass es nicht nur um Gesichter geht, sondern natürlich auch um eine inhaltliche Ausrichtung. Und wenn man in einer schwierigen Situation ist als Partei, dann muss man sich ja überlegen, für wen ist man die politische Heimat? Für wen steht man? Für wen tritt man ein? Für welche Werte steht man? Und wer zählt auch auf einen? Und da möchte ich Ihnen drei Beispiele geben. Das erste ist, dass viele natürlich sagen, wir brauchen eine geordnete Migration mit Regeln und alle, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen gehen. Das ist absolut richtig. Aber darüber hinaus dürfen wir ja nicht vergessen, dass auch Weltoffenheit, unsere Vielfalt eine Stärke.
Erstes Thema, was sie setzt, Asyl und Migration. Zu glauben, als Grüne da jetzt CDU, FDP, AfD den Rang ablaufen zu können, ist, glaube ich, ein sehr strategischer Fehler.
Stärke von uns sind. Mhm. Ein zweites Beispiel ist, dass wir viele Menschen haben in diesem Land, die Angst haben, dass wir wirtschaftlich abgehängt sind. Und deswegen müssen wir auch alles tun, damit es nicht passiert. Aber wir dürfen es jetzt nicht wieder ausspielen gegen den Klimaschutz, sondern unsere Aufgabe ist, es zusammenzubringen. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich fragen, warum werden nur die gehört, die laut schreien? Ich, der hart arbeite, werde nicht gehört.
Darf ich mal einhaken bei Ihrem ersten Beispiel, Migration? Cem Özdemir hat gesagt, wir brauchen wirklich eine harte Kehrtwende. Er sagt, Konsequenzen bei der Identitätserfassung, viel mehr Konsequenzen, wörtlich, mehr Härte und Sanktionen bei Straftaten und weniger Nachsicht in der Präventionsarbeit. Und er bekommt einen riesen Shitstorm von links. Stehen Sie zu Özdemir in diesen Punkten, harte Kehrtwende bei der Migrationspolitik?
Wissen Sie, wir haben in der Vergangenheit bestimmt auch Fehler gemacht. Aber das Wichtige ist doch auch, dass wir die Kraft sind, die klar sagt, die unnötigsten Antworten sind jene, die rein aktivistisch sind. Mhm. Wenn man Grenzkontrollen zu Frankreich einführt. Und
die unnötigsten Antworten sind jene, die rein aktivistisch sind. Und man wundert sich, dass die Grünen als Akademikerpartei gelten. Ja, also die ersten drei Minuten hier reichen schon, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, eine Charismatikerin, bei allem Verlaub, ist Franziska Brandner nicht. Sie ist eine ehrgeizige Malocherin, die sehr strikt, sehr wissenschaftlich arbeitet und deswegen als parlamentarische Staatssekretärin wahrscheinlich für Robert Habeck exzellent funktioniert hat. Da wird sie ihre Stärken haben, aber im öffentlichen Auftritt, neben den Floskeln, traut sie sich quasi auf nichts zu antworten und zieht sich zurück auf hohle Phrasen, bei denen sie dann rhetorisch und sprachmäßig ins Komplizierte abrutscht. Und zu glauben, damit die wirtschaftlich Abgehängten, wie sie eben gesagt hat, zu erreichen, uiuiui.
Zwei Wochen später die Gewerkschaft der Polizei sagt, es bringt nichts. Oder wenn Friedrich Merz sagt,
aber er will keiner nicht. Die Frage war ja ganz konkret
aus Afghanistan,
auf Özdemir. Verteidigen dann, Sie ihn?
Wissen Sie, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, der eine hat recht oder der andere, sondern dass wir gemeinsam als Grüne hier schauen, was ist unsere Aufgabe.
Ich höre, Frau Brandner, Sie sind noch vor der Wahl und sind sozusagen da noch vorsichtig vor der Wahl zur Parteichefin. Sie brauchen ja die Mehrheiten. Aber gehen wir mal auf die Idee von Ihnen.
Oh, doch, braucht sie schon, wenn sie nee sagt. Jetzt machen wir Analyse, ne? Brandenburg, was haben wir gesehen? Grüne Notkompetenzbeschreibung in Klima- und Umweltpolitik. Dann dieses Bild über die Grünen, die sorgen sich nicht genug um Soziale, um Wirtschaft, um Arbeitsplätze. Wäre sie als Person, die aus dem Wirtschaftsministerium kommt, ja eigentlich sehr gut dafür geeignet, jetzt dieses Profil zu schärfen und zu sagen, wir machen jetzt aus den Grünen auch eine Wirtschaftspartei, ja? Nicht eine Partei, die jetzt bei gesellschaftlichen Fragen, bei Migration und so weiter auch nach rechts rückt, wie die, wo die CDU und AfD und FDP schon alles besetzt haben, ja, und wo die Grüne auch nur Kernklientel verliert, sondern zusätzlich machen wir irgendwie das Thema Wirtschaft, gewerkschaftliche Nähe etc. stark. Dafür wäre sie an sich geeignet. Das macht sie aber, stellt sie jetzt hier nicht nach vorne.
Ihnen und Robert Habeck, dass Sie die Grünen eigentlich als eine Volkspartei aufstellen wollten. Was ist passiert? Sie schrumpfen sozusagen zu einer Nischenpartei. Und da hat man doch den Eindruck, es ist fast vermessen, dass Sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen wollen. Bei nicht mal 10% in den Umfragen.
Wir haben als Grüne gerade eine schwierige Situation. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass wir schauen müssen, wo sind die Menschen, die wir ansprechen wollen, die wir vertreten wollen. Ich habe gesagt, das gibt es bei dem Thema Migration, bei dem Thema und unserer Aufgabe, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammenzubringen und da auf jene Menschen zu zählen, die unser Land voranbringen mit ihren Innovationen, mit ihrer Kraft. Und das gilt auch im Bereich Sicherheit, wo wir wissen, dass die Sicherheit.
Auch hier sagt sie eine Wirtschaftswachstum explizit. Ja, damit es ist sie auch mit anderen Grünen, klassischen Grünen auch schon wiederum nicht übereins. Sie hätte auch wirtschaftliche Entwicklung, Transformation, Fortschritt, all sowas sagen können. Sie sagt explizit Wirtschaftswachstum. Ja.
Sicherheitslage schwieriger ist als früher und wir trotzdem den Frieden und die Freiheit in Europa nicht außer Blick lassen dürfen. Und deswegen möchte ich als Grüne der Ort sein, wo sich jene Menschen versammeln, die an unser Land glauben und bereit sind, auch zuversichtlich
wieder in die Zukunft zu schauen. Sie werden aber auf jeden Fall Bündnispartner brauchen. Ja. Und
also die Grünen sprechen jetzt die an, die an unser Land glauben. Okay. Klar soweit? Weiß jeder, wer gemeint ist jetzt, ne?
Ja. Sie gelten, das kann man vielleicht auch sagen, als
das auf Plakate, dann alles kein Thema. Dann ist Gasumlage und Heizungsgesetz vergessen.
Schwarz-Grün oder als Grün-Schwarze, Sie kommen aus Baden-Württemberg. Die Union will aber partout nicht mit den Grünen zusammenarbeiten, zumindest nicht in einer Koalition. Was bieten Sie denen denn an?
Wissen Sie, Sie sprechen ja darauf an, dass ich aus Baden-Württemberg komme und ich bin sehr stolz auf meine Heimat. Und ich bin auch jemand, der in die Politik gegangen ist, um grüne Politik umzusetzen, Recht haben und nichts bewirken. Das liegt mir nicht besonders. Aber ich habe auch gemerkt, dass und in diesen vielen Jahren in der Partei gelernt, dass unsere Partei stark ist, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam uns nach vorne wieder
dann
kämpfen.
Dann können Sie den Kanzler stellen, das wollen Sie sagen.
Und ich möchte sagen, dass es auch übrigens in der CDU, wir ja letzte Woche gesehen haben, wenn verantwortungsvolle CDUler mit Grünen regieren, sie unglaublich viel hinbekommen.
Das war eine Aussage. Herzlichen Dank, Franziska Brandner.
So, darauf hätte man das Interview, glaube ich, auch reduzieren können. Also sie ist das Angebot an Schwarz-Grün. Interessanterweise hat Felix Banaschak, der ja da als Parteilinker gilt und aus NRW kommt und in NRW schon Parteichef war, da also auch erstens schon Erfahrung hat, hat dort Schwarz-Grün verhandelt seinerzeit. Das heißt, diese beiden zusammen könnten dem, was die Taz hier glaubt, Habeck will als Merkel plus für Schwarz-Grün in den Wahlkampf ziehen, könnte das schon sehr gut sein und dazu passen. Die Grünen haben auch gleichzeitig noch ein neues Papier vorgelegt, um Steuerprivilegien für Reiche abzuschaffen. Das hat der Spiegel zitiert. Da geht es um ein Sammelsurium an Forderungen, eine Reform der Schuldenbremse beispielsweise, okay. Ein Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen. Das haben sie von der SPD abgeschrieben. Die SPD kommt ja auch auf die Idee, dass man ja privates Geld in öffentliche Infrastruktur über so einen Fonds investieren könnte, weil man dafür nicht die Schuldenbremse antasten muss. Schon komisch, weil da muss ja die Infrastruktur auch Rendite abwerfen, damit da Leute ihr Geld reingeben. Also problematisch. Dann bei Immobilienverkäufen ein bisschen mehr abcashen, indem zum Beispiel die Spekulationsfrist gestrichen wird, damit beispielsweise Gewinne aus Immobilienverkäufen nicht mehr nach 10 Jahren steuerfrei gestellt werden, sofern es denn nicht selbstgenutzte Immobilien sind. Ja, also wenn man die selber nutzt, dann soll die weiterhin gelten. Außerdem wollen sie gegen Share-Deals vorgehen und einiges mehr. Oh, und gleichzeitig bei der Erbschaftssteuer ein paar Reformen umsetzen. Zum Beispiel Privilegien streichen, damit, wenn man 300 Wohneinheiten vererbt, das nicht mehr als Betriebsvermögen gilt und steuerfrei gestellt wird. All das ist ja schön und gut, wenn man sich allerdings anschaut, was die Grünen ja in der Ampel durchsetzen. Ja, Lisa Paus kann man ja mal fragen. Dann ist das irgendwie nicht so viel. Insofern ist diese ganze Litanei ziemlich unrealistisch, auch wenn die Forderungen an sich ganz gut und vernünftig sind. Ja? Auch jetzt nicht extrem, aber trotzdem mit der Ampel selbstverständlich nicht zu machen. Die Grünen haben ja nicht nur auch nicht eigenes durchgesetzt, sondern beispielsweise jetzt ja auch mit Christian Lindner oder mit der Ampel gemeinsam Gutverdiener entlastet, kommen wir jetzt gleich drauf. Und in einem schwarz-grünen Kurs würde natürlich all das auch nicht gehen. Denn Friedrich Merz, der ja CDU-Kanzlerkandidat wird, der, das ist auch so eine Schlagzeile aus der absoluten Hölle, der hat ja jetzt mehr Respekt für Besserverdiener gefordert. In einem Interview mit der Bild hat über sein eigenes Vermögen gesprochen, zu dem er gekommen ist, dass er selber eine Millionenverdienst hat. Da sagt er, hätte auch viel für gearbeitet und auch länger als 8 Stunden und das sei schon okay und da soll man sich nicht für schämen. Und gleichzeitig braucht es in der Politik wieder mehr Respekt für Besserverdienende, steuerliche Entlastung und insbesondere Unternehmenssteuern runter ist da die Forderung. Ob jetzt das so gut ankommt, mehr Respekt für Besserverdienende, die nämlich ohnehin schon deutlich bevorteilt werden, zum Beispiel bei dem, was die Ampel jetzt hier geplant hat, dem Steuerfortentwicklungsgesetz, was ein Wort Ungetüm, wurde im Bundestag heute beraten. Hier ist das schicke Ding. Da stecken einige Sachen drin, wie zum Beispiel die Anhebung des Grundfreibetrags im Jahr 25 um 300 Euro auf 12.084 Euro. Darunter zahlt man also keine Einkommenssteuer. Dann die Anhebung des Kinderfreibetrags. Die Anhebung der anderen Eckwerte beim Einkommenssteuertarif, also die Abschaffung oder die Vermeidung der kalten Progression, wie man das so schön nennt, ja, also dass man die Spitzensteuer zum Beispiel nicht mehr dann ab, was haben wir jetzt, 67.000 Euro oder so zahlt, sondern dann zukünftig ab 68.000 Euro noch was zu versteuerndem Einkommen. So werden eben die ganzen Eckwerte der Steuertarife nach rechts verschoben, also erhöht um die Inflationsrate mit Ausnahme des Eckwerts der sogenannten Reichensteuer. Ja, da wird das nicht gemacht. Allerdings gibt es auch eine Anhebung der Freigrenzen für den Solidaritätszuschlag. Auch den zahlt man später. Dazu noch diese Abschaffung von Steuerklassen 3 und 5, ein paar Anpassungen zur Gemeinnützigkeit, ein bisschen Bürokratieabbau, all das. 20 Milliarden Euro kostet das in der vollen Jahreswirkung, von dem allerdings nur 60% ungefähr, 40% nur der Bund zahlt, denn 60% zahlen Länder und Gemeinden. Ja, von den 21 Milliarden zahlen 7,5 die Länder und 4,8 die Gemeinden. Warum? Die Einkommenssteuer ist ja eine Steuer, die über alle föderalen Ebenen verteilt wird, an Bund, Länder und Kommunen. Und wenn man die Einkommenssteuer senkt oder dafür sorgt, dass die Leute weniger Einkommenssteuer zahlen, indem man die Eckwerte erhöht, wie die es jetzt gemacht haben, dann sorgt das natürlich dafür, dass es auch Ausfälle bei den Ländern und Gemeinden gibt. Die haben aber finanziell viel kleinere Schultern, die Länder haben ohne strengere Schuldenbremse, problematisch. Lindner und die Ampel werden sich im Wahlkampf mit diesen 21 Milliarden jetzt schmücken. Immer dran denken, es sind nicht 21, die der Bund dafür bezahlt hat, die Lindner frei gemacht hat im Bundeshaushalt, sondern nur 8,5. Den Rest zahlen die Länder und Gemeinden. Und die Wirkung des Ganzen ist einfach beschrieben. Oh, das habe ich nämlich in meinem Newsletter mal von aufgeschrieben. Die Arbeiterkammer Bremen hatte das berechnet. 515 Euro für Gutverdiener, 115 Euro für Normalos. Hier kann man sich das auch einmal in der Tabelle angucken. Bei einem Single mit Jahreseinkommen 100.000 macht der Steuerplan der Ampel 515 Euro Entlastung, beim Medianeinkommen 43.750 nur 115 Euro und bei Geringverdienern mit 20.000 Euro Jahreseinkommen gerade einmal 62 Euro. Warum? Naja, habe ich eigentlich eben schon mal erklärt. Bei der Einkommenssteuer kann man kleine Einkommen kaum entlassen, weil die kaum Einkommenssteuer zahlen. So, soweit so nachvollziehbar. Bei Familien ist das übrigens genauso, ne? Ist nicht ganz so krass. Da wird in der Spitze 408 Euro gespart und unten 120 Euro. Mit 100.000 Familie ist man auch noch kein Spitzenverdiener. Da hätte man eigentlich die Tabelle nochmal höher machen können. Die Wirkung wird trotzdem klar. Nur, es hätte ja Alternativen gegeben. Und die hat die Arbeiterkammer Bremen auch vorgeschlagen. Zum Beispiel hätte man das Kindergeld deutlich mehr erhöhen können. Zum Beispiel auf 275 Euro. Das hätte Familien mit Kindern, die am stärksten unter der Inflation gelitten haben, deutlich mehr geholfen und man hätte die Sozialversicherungsbeiträge, insbesondere bei der Kranken- und Pflegekasse, die ja zukünftig sogar noch steigen werden, die reduzieren können, indem man das Geld, was man jetzt ja bei der Einkommenssteuer quasi nicht mehr vereinnahmen will, dazu nutzt, um den Bundeszuschuss zur Kranken- und Pflegekasse zu erhöhen, damit die Beiträge um 0,8 Prozentpunkte gesenkt werden können. Warum hilft das kleine und mittleren Einkommen mehr? Nun, erstens, bei den Sozialabgaben gibt es keinen progressiven Verlauf. Ja, das heißt, wer mehr verdient, zahlt nicht relativ mehr Beiträge, sondern ab einer gewissen Schwelle zahlen alle dieselben Beiträge. Und es gibt dann noch die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, ab, was ist das, 5.200 Euro zahlt man darüber keine Kranken- und Pflegeversicherung mehr, wenn man mehr verdient, nur auf die ersten 5.200 Euro. Und das sorgt dafür, dass, wenn man die Sozialabgaben senkt, kleine und mittlere Einkommen mehr davon haben, große Einkommen weniger. Können wir uns mal angucken. Hier gibt's die Zahlen. Also mit diesem Entlastungskonzept der Arbeiterkammer würde einer Single mit 100.000 Euro Jahreseinkommen nicht 515 Euro bekommen, sondern 198, und ein Otto Normalo mit Medianeinkommen, also wirklich genau in der Mitte, würde nicht 115 Euro entlastet, sondern 180 Euro, 65 Euro mehr und fast so viel wie der Spitzenverdiener. Und durch die Anhebung des Kindergeldes würden vor allem Familien deutlich mehr bekommen, und auch hier ist dann die Entlastung deutlich gerechter, deutlich gestauchter. Die eine Familie, in der es 44.000 Euro Einkommen gibt, 848 Euro. Eine Familie mit 100.000 Euro Jahreseinkommen, 882 Euro. Es ist auch immer oben ein kleines bisschen mehr, aber eben nicht so viel mehr. Weiterer Vorteil wäre gewesen, dass ja die Bundeszuschüsse nur vom Bund bezahlt werden und man eben nicht die Rechnung für das Menü, was man bestellt, bei Ländern und Kommunen abgegeben hätte. Wenn wir schon über Sozialabgaben sprechen, auch da gibt's jetzt eigentlich einen Mechanismus, der rechtlich vorgegeben ist, nämlich, dass die Beitragsbemessungsgrenzen bei der Pflege, bei der Krankenversicherung, bei der Rentenversicherung mit der Lohnentwicklung erhöht werden. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal, plus 6% sollen jetzt angehoben werden, und oh, das stört Christian Lindner jetzt, denn das würde ja bedeuten, dass die Leute, die mehr verdienen, bald auch mehr Sozialabgaben zahlen. Und oh, das ist ja gar nicht gut. Ja, da ist sein Klientel betroffen. Da will er was dagegen machen. Wenn man das allerdings nicht machen würde, ja, würden die ja einfach mehr verdienen, aber darauf eben unter Umständen sogar fast gar keine, auf das, was sie dann mehr haben, gar keine Sozialabgaben zahlen. Weil, wenn sie dann an der Grenze liegen, ja, und dann mehr verdienen, ist eben das darüber ja sozialversicherungsfrei. Je nach Sozialversicherung andere Freigrenze. Im Bundestag wurde Christian Lindner jetzt dazu befragt und er hat mal ausgeführt, was ihn daran stört und was er jetzt stattdessen machen will. Wir hören mal zu.
Gefahr besteht, hat diese Koalition übrigens von Vorgängerregierungen unterschieden. Die Gefahr besteht, dass durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze diese Entlastung in die Sozialversicherungen umgeleitet wird und der von uns beabsichtigte Kaufkrafteffekt nicht erfolgt. Deshalb wird innerhalb der Bundesregierung gegenwärtig gesprochen über das Verfahren Erhöhung Beitragsbemessungsgrenze, Automatismus auf der Basis der Lohnentwicklung und die kalte Progression, kein Automatismus gesetzlich und auf der Basis Inflation. Wir müssen darüber sprechen, inwieweit von den Rechengrundlagen als auch vom Verfahren eine Synchronisierung erforderlich ist.
Sie dürfen. Heißt im Klartext, er will, dass diese Rechenlogik, dass die Beitragsbemessungsgrenze an der Lohnentwicklung gekoppelt ist, auflösen und sie an die Inflation koppeln. Das hat aber ein Problem, denn alle anderen Sachen bei der Sozialversicherung, zum Beispiel der Rentenversicherung, sind die Renten ja abhängig von den Löhnen. Wenn man jetzt allerdings das Einzahlen, die Beitragsbemessungsgrenze, nicht von den Löhnen, sondern von der Inflation abhängig macht, kommt da eine Unschiefe ins System. Das kann und sollte man so nicht machen. Auf der Regierungspressekonferenz wurde heute gefragt, ja, wie denn das Vorhaben da so gesehen wird. Lindner hat das Vorhaben ja erstmal blockiert, obwohl Hubertus Heil da einfach den Vorschlag gemacht hat, der vorgegeben ist. Wir hören mal, was die dazu sagen.
Um die Beitragsbemessungsgrenze.
Genau, da gibt es Berichte, dass es da Uneinigkeit gibt, ob die Beitragsbemessungsgrenze angehoben wird oder nicht. Ein Projekt von Herrn Heil, deswegen richtet sich die Frage ans BMAS und BMF. Können Sie uns da einmal aufklären, wie ist der Stand der Dinge? Kommt es zu der Anhebung oder nicht? Was spricht dafür und dagegen?
Ja, dann mache ich mal den Anfang. Wir sind dafür zuständig und grundsätzlich ist es so, dass die Sozialversicherungsrechengrößenverordnung sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Es ist uns aber wichtig zu betonen, dass es sich hier um einen Vorgang handelt, zu dem die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet ist, die Verordnung zu erlassen. Und es ist eigentlich ein eingeübter, routinemäßiger Vorgang. Sozialversicherungsrechengrößen, das ist ein schwieriger Begriff, deswegen erlauben Sie mir kurz ein paar Sätze dazu zu sagen. Grundsätzlich geht es darum, dass die Rechengrößen der Sozialversicherung auf Grundlage der Lohnentwicklung vom vorhergehenden Jahr, also jetzt vom Jahr 2023, bestimmt werden und aufgrund der hohen Lohnsteigerung im Jahr 2023 steigen nun auch die Rechengrößen entsprechend an. Das ist wichtig, weil sonst höhere Einkommen weniger Beitrag leisten würden zu den Sozialversicherungen und aus diesem Grund wird jährlich gesetzlich verpflichtet, die Sozialversicherungsrechnungsgrößen von dem Bundeskabinett verabschiedet.
Und aus genau dem Grund ist Christian Lindner dagegen.
Nachfrage ans BMF, da soll es ja wohl Uneinigkeit geben über die Methode, wie da berechnet wird. Stimmt es denn, dass das Projekt gestoppt wurde von Lindner, so wie es zu lesen war im Handelsblatt?
Also ich kann hier natürlich keine einzelne Berichterstattung kommentieren und würde mich auch jetzt hier an der Stelle nicht zu internen Prozessen äußern. Ich würde Sie gerne hinweisen auf die Äußerung des Ministers im Rahmen der Regierungsbefragung. Da hat er ja darauf hingewiesen, dass er die Gefahr sieht oder sieht, dass die Gefahr besteht, dass Entlastungen, auf die man sich verständigt hat, dass die durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in die Sozialversicherung umgeleitet wird und der eigentlich beabsichtigte Krafteffekt nicht erfolgt und man deswegen einfach nochmal darüber sprechen muss, über die Rechengrundlagen, und das tut man halt innerhalb einer internen Regierungsabstimmung und dafür sind diese Abstimmungen auch da.
Das Schöne ist daran, dass man sieht, um wen es bei dieser Politik wirklich geht. Es wird ganz offensichtlich. Dieses Steuerfortentwicklungsgesetz, die Abschaffung der kalten Progression, zielt auf Besserverdiener und nur um die geht es ja auch jetzt bei der Beitragsbemessungsgrenze. Ja, wer weniger als 5.000 verdient, der ist da außen vor. Da fängt aber Lindners Klientel an und die will er damit jetzt nochmal bevorteilen, nachdem er sie ja schon bei der Einkommenssteuer und beim Solidaritätszuschlag bevorteilt hat. Diese Erzählung von SPD und Grünen, muss man ja machen und ist nun mal so und man kann ja nichts dafür, Einkommenssteuer ist halt progressiv, wenn man da was macht, dann entlasse man halt die Gutverdiener. Nee, es ist eine politische Entscheidung, das zu machen und es bei anderen Steuerarten oder Abgabenarten nicht zu machen. Ja, sie hätten die Entlastung über die Sozialabgaben herstellen können, sogar einfacher, hätten sogar Länder und Kommunen damit entlastet, haben sie nicht gewollt. Das Gleiche, diese kalte Progression oder diese kalte, diesen kalten Steuermehrbedarf, den hat man auch bei anderen Steuerarten, ja. Also, wenn der Butterpreis steigt, weil die Inflation gestiegen ist, steigt auch die Mehrwertsteuer an, weil die ja relativ davon berichtet wird, 7% von dem Butterpreis. Höherer Butterpreis heißt auch höhere Mehrwertsteuer. So, da habe ich noch nie was dazu gehört, dass man die Leute doch direkt an der Butter entlasten sollte. Ja, warum? Weil es da nicht diesen Gutverdienerbonus gäbe, wie es den eben hier gibt. 515 Euro für Gutverdiener, 115 für Normalos. Ja. Wir wechseln ein bisschen das Thema und kommen zur Gemeinschaftsdiagnose. Das Bruttoinlandsprodukt sinkt laut Herbstdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute leicht, wurde jetzt nach unten korrigiert. Ursprünglich war, glaube ich, mal 0,8% Wachstum, dann 0,4%, dann 0,1%. Und jetzt sind wir bei minus 0,1%. Es läuft also weiterhin schlecht. Das wurde nach unten korrigiert. Ein paar fürs nächste Jahr sind übrigens dann nur 0,8 vorhergesagt und 2026 1,3. Auch da wurde es nach unten korrigiert. Warum ist es so? Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen, schreiben die Institute. Betroffen sei vor allem das arbeitende Gewerbe. Aufgefangen werde die konjunkturelle Schwäche in Deutschland nur, vom leicht steigenden Verbrauch, der wiederum vom gestiegenen Einkommen der Haushalte getragen wird. Auch der Außenhandel werde von dem gestiegenen Konsum vor allem der europäischen Nachbarländer getragen. Gleichzeitig sehen die Institute in der bleibenden Verunsicherung vieler Verbraucher ein Risiko für die deutsche Konjunktur und vor allem deren potenzielle Verbesserung. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose ist ein gemeinsames Projekt des DIWs, des IFO-Instituts, des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und des RIW-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen. Ja, soweit, so gut. Wir gucken mal rein. Ein paar interessante Sachen haben sich da finden lassen. Und zwar hier einmal eine Grafik, wie denn die ganzen finanzpolitischen Maßnahmen von Inflationsausgleich, Anhebung der Tabaksteuer, 9-Euro-Ticket, Strom- und Gaspreisbremsen, Einführung Bürgergeld, Auslaufen der Kaufprämie für E-Autos und. Ihr seht hier eine ganze Litanei von Maßnahmen. Alles, was quasi reformiert und angepackt wurde, zwischenzeitlich mal. Wie sich das auswirkt. Also die Finanzpolitik, ja, und das, was die Ampel da so macht. Finanz- und Wirtschaftspolitik, sagen wir mal so. Und kommt heraus, dass im Jahr 24 gibt es eine deutliche Entlastung des Haushalts um 38,2 Milliarden Euro. Das ist maßgeblich mit dem Ende der Strom- und Gaspreisbremsen zu erklären, die dann nicht mehr gezahlt werden müssen. Aber hier im Jahr 25 und 26 sehen wir, im Jahr 25 ist der Impuls nur 9,5 Milliarden und im Jahr 26 0,3 Milliarden. Es gibt also, wenn man all diese Maßnahmen übereinander legt, Anhebung der Lkw-Maut, Erhöhung der Rundfunkbeiträge, Plastikabgabe, CO2-Emissionen, alles Mögliche, ja, Anhebung der Grund- und Kinderfreibeträge, Anpassung des Einkommenssteuertarifs, Steuerfortentwicklungsgesetz, alles schon mit eingerechnet. Wenn man all das mit einrechnet, kommt dahin unten fast null Impuls raus. Ja, im Jahr 26 0,0, im Jahr 25 0,2% Impuls. Heißt, de facto, die Ampel müsste viel, viel mehr machen, um auf die Wirtschaft überhaupt einwirken zu können, nennenswert einwirken zu können. Das ist alles viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Dann noch ein paar andere interessante Sachen. Und zwar hier die die Bauinvestitionen, die sind krass abgeschmiert, ja, sieht man hier, seit 22 ins Negative gegangen, sollen sich eher 26 oder 25 halbwegs bessern, werden aber diese ganzen fetten Balken nach unten, was dann nicht investiert wurde im Bausektor, wird auch bis zum Jahr 26 nicht wieder aufgeholt, fettes Minus. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind stagnieren, ja, sehen wir hier 22 und 23, hier gibt's leichte Bewegungen nach unten, hier noch immer negativ und von denen wird auch nicht viel ausgehen. Also gerade Robert Habeck erklärt immer, ja, aber bald werden die Leute ja, wenn die Inflation vorbei ist und die Löhne wieder gestiegen sind, werden die wieder ganz viel Geld im Portemonnaie haben und dann der Konsum wieder anziehen. Hier sehen wir aber keinen Boom, ja, den gibt's schlicht nicht. Und das erkennt man auch an diesen Grafiken hier. Moment. 66. Hier nämlich. Hier sieht man nämlich mal beim Bruttoinlandsprodukt in verschiedenen Komponenten aufgeteilt, wie die zum Beispiel hier Exporte sich weiterentwickelt hätten, wenn der Trend aus vor der Corona-Krise weiter stattgefunden hätte. Und wir sehen, dass die deutlich darunter liegen. Bei den Bauinvestitionen ist es noch krasser. Wir hatten eben schon mal die Grafik. Die sind komplett aus dem ursprünglichen Verlauf ausgebrochen und deutlich, deutlich niedriger, als sie eigentlich gewesen wären, wenn nur dieser Trend von 2010 bis 2020 bis zu Corona irgendwie annähernd auch nur angehalten hätte, ja. Und hier die privaten Konsumausgaben, auch die, ne, deutlich unter diesem Trend. Der Trend soll quasi abbilden, wie war es früher und wenn man das einfach in die Zukunft überträgt, wie wäre es dann gewesen? Klar ist die Zukunft immer unsicher, ne, bisschen hoch und auf und ab gibt es, deswegen ist das jetzt Bandbreite, aber wir sind aus dieser Bandbreite krass ausgebrochen. Das ist das, was diese Grafiken hier zeigen. Ausrüstungsinvestitionen der Firmen auch hier, rums, ja, deutlich nach unten. Und jetzt, interessant, jetzt wird's interessant. Nur eine Komponente ist krisensicher, das ist hier der Staatsverbrauch. Ja, der Staat hält in der Krise dagegen, in der Krise 2020, 2021, 2022 geht sogar der Staatsverbrauch nach oben, ja, über den Trend, weil er hier die ganzen anderen Maßnahmen abfedern muss. All jene, die also immer über den Staat meckern und über Finanzpolitik und über Schulden, diese Grafik hier, diese alleine, dass der Staatsverbrauch nicht unter den Trend gefallen ist, sondern zwischenzeitlich darüber lag, die beweist die stabilisierende Wirkung der Finanz- und Wirtschaftspolitik, während im privaten Bereich, ob Investitionen, ob Importe, ob Exporte, ob Konsum, ob Bau, alles abgeschmiert ist und sich auch bis heute nicht wieder erholt hat. Bei den Bauinvestitionen sehen wir übrigens noch einen Unterschied zu allen anderen, ne? Alle anderen sind ja wieder hochgekommen, die Bauinvestitionen noch nicht, denn die leiden zusätzlich unter der krassen Zinspolitik der EZB. Ja. Soweit ein paar Detailerkenntnisse aus der Gemeinschaftsdiagnose. Wer sich da mal durchskippen will, da sind noch ein paar interessante Grafiken drin, auch weltweit, Schuldenstände, wie läuft die Wirtschaft in anderen Ländern, wie ist da die Inflation, wird man merken, andere Länder wachsen deutlich schneller als Deutschland, auch im europäischen Durchschnitt, aber ja, noch ein paar Konjunkturdaten, Zahl der Arbeitslosen bleibt ungewöhnlich hoch, auch die Chefin der Bundesarbeitsagentur Andrea Nahles macht sich Sorgen, ja, zwar ist es saisonbereinigt um 66.000 nach unten gegangen, aber normalerweise ist der Herbsteffekt deutlich stärker und die Unterbeschäftigung ist sogar gestiegen, auch saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 14.000, das ist ohnehin immer die viel bessere Zahl, denn offizielle Arbeitslose, ja, und diese 2,8 Millionen, da fällt man ja nicht rein, wenn man zum Stichtag gerade irgendwie Bauchschmerzen, Schnupfen oder einen Durchfall hat oder in eine Maßnahme gesteckt wird, nur um da geparkt zu werden, um die Statistik aufzuhübschen. Deswegen sind diese Werte, die Unterbeschäftigung, der deutlich bessere Wert als die Arbeitslosigkeit. Ja, weiterhin schlecht. Wer hätte das gedacht? Auch schlecht laufen die Grenzkontrollen. Die Polizeigewerkschaft sieht die Grenzkontrollen bisher skeptisch. Haben wir letzte Woche ja auch mit Jens hier ausführlicher darüber gesprochen. Jetzt nur interessant, was die GdP dazu sagt. Das Ziel, irreguläre Migration einzudämmen, sei bisher nicht erreicht worden, sagt der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei Zoll bei der GdP, Andreas Roßkopf. Bislang seien vergleichsweise wenige Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus sowie Schleuser aufgegriffen worden. Auch die Zurückweisungen, welche im Moment an der Westgrenze gemacht werden, da waren die ja neu, ne? Hier hat man ja immer schon mal Grenzkontrollen. Jetzt seit wann eigentlich? Seit einem halben Jahr oder so oder vielleicht sogar noch länger schon gemacht. Hier an der Westgrenze ist das komplett neu. Da hat man, kann man jetzt also viel besser messen, was ist der Effekt. So, da bringt es das wenig. Roßkopf sagte, Kontrollstellen und Hauptstraßen würden seit Beginn schlicht umfahren. Selbst Busunternehmen meilen dies und umfahren. Ja, auch um den Stau natürlich zu umgehen, den es da gibt. Die Weiterleitung von Schutz- und Asylsuchenden an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Landesinneren blieben weiterhin hoch. Wir sind nach europäischem Recht dazu verpflichtet, Schutzsuchende, solange keine Wiedereinreisesperre besteht, an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Nur diese sind für die Prüfung zuständig. Aber er bemängelt, es fehlt der Polizei an Ausstattung, an Geschwindigkeitstrichtern, an Beleuchtung, insbesondere wenn jetzt im Herbst und Winter es kälter und dunkler wird. Und das alles sei sehr, sehr ineffizient. Viel Personalaufwand für wenig Ertrag. Ja, wer hätte das gedacht? Und auch das hier bitter, obwohl es ja deutlich weniger Asylverfahren gibt als im Vorjahr, dauern die länger. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge brauchte im Schnitt 8,2 Monate für ein Asylverfahren. Im Jahr zuvor waren es 6,8, auch schon viel zu lang. Das geht auf eine Antwort von Clara Bünger, Linken-Abgeordnete, zurück. Die war auch mal bei Jung und Naiv, wer sich das nochmal angucken will. Kürzere Fristen gab es nur bei sogenannten Dublin-Verfahren. Dabei wird überprüft, ob ein anderer EU-Staat, in den ein Schutzsuchender zuvor eingereist war, zuständig war. Diese Verfahren dauerten im Durchschnitt 3 Monate, auch schon lange. Ja. Nur bei Staaten mit sehr geringer Anerkennungsquote, zum Beispiel Georgien, Moldau und Westbalkanstaaten, ging es schneller. Viele Fälle konnten innerhalb von 3 Wochen geklärt werden. Dann ist heute diese Zahl rumgegangen. Die Zahl der Wohngeldempfänger ist um 80% gestiegen. Oh, was ist da los? Ja, hat mit dem Wohngeld Plus zu tun, dass da die Einkommensgrenzen verändert wurden, dass Heizkosten da jetzt mit aufgenommen wurden als Komponente. Heizkosten ja auch gestiegen sind. Entsprechend war von vornherein klar, dass die Zahl der Wohngeldempfänger steigt. Ich glaube, sie ist sogar weniger gestiegen, als man ursprünglich vermutet hatte. Bis zu 2 Millionen Haushalte, mit denen hatte man gerechnet. Ende 23 waren es nur 1,2 Millionen. Klar, fast doppelt so viel wie die 600 noch was 1000 im Jahr zuvor. Aber eben auch noch nicht 2 Millionen. Hier hat man übrigens auch eine ganz klare, Ost-West. Ups. Jetzt haben wir uns hier verklickt. Einen ganz klaren Ost-West-Konflikt drin. Und zwar, muss ich mal neu aufrufen. Wohngeld. Hier haben wir es. Zack, zack. Und zwar wo sehen wir es denn hier? Da müssen wir mal eben bei die Status vorbeigucken. Und zwar ist das hier aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Und siehe da, die Quote, Anteil an Hauptwohnsitzhaushalten, ist in Ostdeutschland deutlich größer als in Westdeutschland mit 3,9% einschließlich Berlin, gegenüber Westdeutschland nur 2,6%. Am höchsten ist die Quote in Mecklenburg-Vorpommern, da ist mehr als jeder 20. Haushalt ein Wohnsitzhaus, ein Bezieher von Wohngeld, ja. Am wenigsten ist es mit Bayern mit 1,6%. Am stärksten verändert hat sich das allerdings in Bremen und Hamburg mit über 100%. In Bremen sogar 150%. Insgesamt wurden 4,3 Milliarden ausgeschüttet an Wohngeld, die natürlich an die Vermieter gehen. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Also Wohngeld ist was, wo vor allem die Vermieter vom Sozialstaat profitieren, weil sie teurere Mieten als eigentlich durchsetzbar und eigentlich bezahlbar so durchsetzen können. Wohngeld subventioniert die Vermieter. Machen wir uns nichts vor. Dann gibt es einen neuen Bericht zum Zustand, zur Entwicklung nach der deutschen Einheit. 35 Jahre nach dem Fall der Mauer gibt es noch immer große Unterschiede, etwa beim Einkommen oder der Lebenserwartung, kann man aus dem Bericht entnehmen. Als weiteren wichtigen Unterschied nennt Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Ampel, die Frage der Teilhabe in der Gesellschaft. In der Wirtschaft sind nur 4% der Positionen, die entscheiden, durch Ostdeutsche besetzt. Dabei machen Ostdeutsche 20% der Bevölkerung aus. In der Politik ist es nicht ganz so drastisch, aber in Spitzenpositionen eben schon. Wenn wir mal reingucken in den Bericht, würden wir eben das auch lernen. Also das Einkommen ist in Ostdeutschland noch immer ein Drittel unter dem in Ostdeutschland. Das Vermögen ist kleiner. Die Unternehmen, die in Ostdeutschland sind, sind kleiner, mit weniger Kapital ausgestattet. Nur die Quote an Selbstständigen, die ist ungefähr gleich. Dazu gab es auch eine Pressekonferenz. Thiele und Hans waren da und haben Fragen gestellt. Und die hören wir uns mal an.
Herr Schneider, im Vergleich zum letzten Jahr, als Sie den Bericht zum Stand der Einheit rausgebracht haben, wo Sie ja das wichtige Thema Vermögensungleichheit, sagen wir mal, weggelassen haben, haben Sie ja hier auch bestätigt, ist das zumindest in diesem Bericht Thema. Und die beiden Wissenschaftlerinnen schreiben ja auch, dass über 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung weiterhin markante Unterschiede in den Markteinkommen und den Vermögen zwischen Ost und West bestehen und dass diese systematischen Unterschiede, Zitat, sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten ja auch kaum verändert haben und wahrscheinlich auch in Zukunft sich nicht ändern werden. Ist das nicht, gerade jetzt auch im Hinblick auf das demokratische Miteinander, auf das gesamtgesellschaftliche Wir-Gefühl, was Frau Reiser angesprochen hat, nicht erschreckend?
Naja, es ist, Herr Jung, ich habe ja die im letzten Jahr nicht bewusst ausgelassen, sondern...
Haben Sie mir bestätigt? Ich habe ja nachgefragt.
Nicht bewusst ausgelassen, sondern das treibt mich ja als Sozialdemokrat und für den Verteilungspolitik und Chancengerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt um. Und aus diesem Grunde habe ich nicht nur diesen Beitrag gebeten, sondern auch, was die Frage Vermögensaufbau.
Hat schon mal richtig Bock auf die Frage, merkt man, ne? Also auf einer Skala von 0 bis 10, 10 komplett Bock, ist er ja irgendwie so bei minus 3.
Er betrifft auch noch eine zusätzliche Studie in Auftrag gegeben mit politischen Handlungsempfehlungen. Die habe ich aber noch nicht. Was ich daraus ziehe, was Sie sehen können, ist, dass die Löhne und Gehälter in Ostdeutschland in den letzten Jahren überproportional gestiegen sind. Warum? Weil insbesondere im unteren und mittleren Einkommensbereich durch die Einführung und Erhöhung des Mindestlohns dort überproportional die Einkommen gestiegen sind. Das ist natürlich immer noch weiter unten als im Spitzenbereich, wie ja auch aus dem...
Die Einkommensdaten, die Sie da übrigens verwenden in dem Bericht, sind viel zu alt. Es gibt schon Lohn- und Einkommenssteuerstatistiken aus 2020 und die sind irgendwann aus 2016 dazu gegangen. Ist mir auch noch aufgefallen.
Text, wenn Sie die oberen 1% sich angucken, Ost-West-Unterschied erkennbar ist. Was allerdings politisch daraus, also was gesellschaftlich daraus folgt, ist eine höhere Unsicherheit. Also wenn Sie zur Miete wohnen, sind Sie immer abhängig davon, in welchem, also in Berlin ist es schwierig, ja, Mieten steigen, in Chemnitz geht's noch. Trotzdem sind Sie, natürlich ein Teil Ihres Einkommens geht.
Eigentümerquote in Ostdeutschland 40% und in Westdeutschland über 50%, einmal die Zahl dazu.
Darauf drauf und die Sparquote ist in dem Punkt niedrig. Und zum Zweiten, Sie haben geringere Einkommen auch aus dem Unternehmensbereich, das wird ja sehr dezidiert in dem Text auch ausgeführt, obwohl die Unternehmensanzahl relativ gleich ist. Aber das Kapital, also die Kapitalisierung der Unternehmen ist bei weitem nicht so groß, die Exportneigung, Umsatz, Gewinn etc. und dementsprechend auch das Markteinkommen nicht, sondern Ostdeutsche haben, wenn sie eine Gründung hatten, eher nicht die Skalierung gehabt, sondern sind Klein- und Kleinstunternehmen von 3 bis vielleicht 10 Beschäftigten. Und daraus kommen nicht die hohen Vermögen im Unternehmensbesitz- oder Eigentumsbereich und auch nicht die Einkommen daraus. Das ist nicht so ganz einfach politisch zu ändern. Aber ich sehe daraus einen Handlungsauftrag und werde dazu auch noch, wenn wir die Studie dann auch fertig haben, auch also nicht wir, sondern im Institut, dazu auch noch mal denken, in diesem Jahr, wann kommt die? Ja, diesem Jahr. Nochmal auf Sie zukommen.
Ja. Scheint ihm sehr wichtig zu sein. Also das mit dem Vermögensaufbau in Ostdeutschland ist leider politisch nicht so leicht zu lösen, müsst ihr wissen. Das ließ sich natürlich lösen mit einer Vollgaspolitik und einer wirtschaftlichen Boom in Ostdeutschland. Wenn man das allerdings nicht macht und stattdessen immer auf Intel, Intel, Intel verweist und auf Tesla, Tesla, Tesla und Tesla keine Tariflöhne zahlt und Intel jetzt nicht kommt, dann mau. Ja, sehr, sehr mau. Ansonsten eigentlich sehr viel Altbekanntes, nur er hat jetzt noch verschiedene Studienauftrag gegeben. Wenn die kommen, schauen wir uns die nochmal genauer an. Für den Moment kann man das in aller Kürze dabei belassen. Wir haben noch eine gute Nachricht. Das letzte britische Kohlekraftwerk hat geschlossen oder schließt gerade. Boris Johnson hat das im Jahr 21 ja nochmal verlängert. Wirklich relevant war das nicht mehr. Ich glaube, 1,3% aus dem Strommix hat das ausgemacht. Insofern ist Großbritannien da deutlich, deutlich schneller als Deutschland. Da hilft vor allem Atomkraft. Da setzt Großbritannien deutlich mehr drauf. Deswegen schaffen die es, aus der Kohle früher auszusteigen. In Deutschland ist der Kohleausstieg ja für 2038 vereinbart. Die Ampel hat sich vorgenommen, das idealerweise auf 2030 vorzuziehen. Ja, mal schauen, was daraus wird. Denn gerade wenn wir darüber sprechen, auch über den Osten und die Lausitz, ne, haben wir hier sowas. Kohleausstieg 2030, der Osten sagt nö. Dann hat die Ampel neuen Beef, nicht nur um die Steuerpläne und die Beitragsvermessungsgrenzen, sondern auch ums Thema Rente. Diese Woche wurde über das Rentenpaket 2 debattiert. Rentenpaket 2 ist das Rentenpaket, mit dem die SPD sich ja vor allem schmückt, dass das Rentenniveau von 48% stabilisiert wird, und zwar bis ins Jahr 2045. Ja. Mit zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, den Beitragssatz zu erhöhen. Der Beitragssatz, der Rentenbeitragssatz wird steigen, ist im Moment bei 18,6%, hälftig Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wird steigen auf 22,3%, wäre um eben die deutlich mehr Rentner, die höheren Auszahlungen zu finanzieren. Das heißt, zukünftig werden Arbeitnehmer netto ein bisschen weniger dadurch haben. Gleichzeitig macht die Ampel das Generationenkapital. Bis zu 200 Milliarden Euro sollen dann irgendwann am Aktienmarkt angelegt werden. Hier sieht man es, um dann ab dem Jahr 2040 jeweils 10 Milliarden Euro pro Jahr auszuschütten, um den Bundeszuschuss kleiner zu halten als eigentlich notwendig. Das ist das Rentenpaket 2. Daran stört sich die FDP vor allem, und daran stören sich auch ganz viele neoliberale Ökonomen, wie hier vom Institut für neue soziale Marktwirtschaft aufgezählt, von Veronika Grimm bis Stefan Kurz und Clemens Fuß und Michael Hüter und Bernd Raffelhüschen und Thomas Mayer und hast du nicht gesehen, ist Gunter Schnabel nicht dabei, es wundert mich noch, die alle sagen, ja, oh, und auch der Arbeitgeberpräsident natürlich, oh, das ist jetzt einseitig zulasten der Jungen, die armen Jungen, oh Gott, die Jungen, die kümmern sich alle hier um die Jungen. In Wahrheit geht es denen um den Arbeitgeberbeitrag, der dadurch auch erhöht wird, ja, und nicht um die Jungen, machen wir uns nochmal ehrlich, und fordern stattdessen, die Alten sollen länger arbeiten, was ja de facto eine Rentenkürzung bedeutet. Marcel Fratscher, der hier auch zitiert wird vom Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, das Rentenpaket ist eine gute Nachricht für die Boomer, also die, die jetzt in Rente gehen, weil das Niveau stabil bleibt, aber konkret heißt das auch, dass eine noch stärkere Umverteilung von alt zu jung stattfindet, ja, stimmt natürlich, aber mal ehrlich, diese ganze Debatte ist schon daran dumm, dass Rente immer Umverteilung ist. Es ist immer Umverteilung von jung zu alt, beziehungsweise anders, es ist Umverteilung von erwerbstätig zu nicht erwerbstätig. Anders geht es nicht, denn mal unabhängig vom Geld, die Erwerbstätigen produzieren was, was alle auch nicht Erwerbstätigen konsumieren. Rentner beispielsweise, Kranke beispielsweise, Kinder beispielsweise. Das heißt, es ist immer Umverteilung. Und ja, wenn wir so eine krasse demografische Lage haben, dass es weniger Erwerbstätige gibt und mehr Rentner, dann, nun ja, muss es auch mehr Umverteilung geben. Außer man sagt, nee, die Erwerbstätigen müssen dann bald, keine Ahnung, bis 75 oder was mal hoch. Na, das ist das, was denen hier wahrscheinlich allen gerecht wäre. Die selber müssen es ja nicht machen. Marcel Fratscher hat aber noch einen anderen Vorschlag gemacht, und zwar in der Zeit darüber geschrieben und sagt, die 200 Milliarden Euro, die am Aktienmarkt investiert werden sollen, das Generationenkapital, das sollte man streichen und stattdessen ein 200 Milliarden Euro Sondervermögen auflegen für Bildung, Qualifizierung und Infrastruktur. Ein besseres Bildungssystem erhöht die Produktivität und damit das Lohnniveau und die Rentenbeiträge der Beschäftigten. Eine deutliche Reduzierung der Schulabbrecher und eine Qualifizierung der 2,8 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 heute in Deutschland, die keinen Berufsabschluss haben, sollte oberste Priorität haben. Hier spricht er die wichtigen Punkte an. Ja, eine Wirtschaft mit weniger Erwerbstätigen, die aber besser qualifiziert sind, die produktiver sind, die eine modernere Infrastruktur haben, können produktiver sein, können mehr herstellen pro Kopf und damit auch mehr Rentner ohne Wohlstandsverlust finanzieren. Ansonsten gibt es nun mal Wohlstandsverlust, der auch wiederum verteilt werden muss. Ja, so einfach ist es. Außerdem plädiert er dafür, auch sinnvoll, insbesondere Teilzeitprobleme anzugehen, also Frauen und Geflüchtete, denen mehr Zugang in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, denn damit würde es deutlich mehr Erwerbstätige geben und mehr produziert werden können, was dann verteilt werden kann. Dass das alles nicht so sonderlich gut funktioniert, kennt man auch daran, Thema demografisches Problem. Jeder fünfte Berufstätige hat seinen Kinderwunsch wegen schlechten Betreuungsangeboten zurückgestellt. Das ergibt eine neue repräsentative Befragung der HDI. Und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Wir nehmen zum Beispiel das hier mal. Zustimmung zu folgender Aussage. Ich habe meinen Kinderwunsch, den Wunsch nach weiteren Kindern wegen des mangelhaften Angebots an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Deutschland zurückgestellt. 20% sagen insgesamt ja. Insbesondere überdurchschnittlich viele Männer, überdurchschnittlich viel in Hessen, insbesondere Beschäftigte mit Personal- oder Projektleitungsverantwortung und hier 30- bis 34-Jährige überdurchschnittlich häufig. Ja, und das verschärft natürlich den demografischen Wandel dann in der Zukunft, wenn sowas passiert und hilft natürlich auch und bedeutet gleichzeitig und geht gleichzeitig damit einher, ja, wenn das Problem existiert, haben auch diejenigen, die sich trotzdem für den Kinderwunsch entscheiden, es schwerer, wieder voll in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das sind die wahren Rentenprobleme, über die wir reden müssen. Ja, die FDP will, dass das Generationenkapital ein bisschen größer ist, damit hier diese Beträge was größer werden. Ja, also dass man nicht nur 12 Milliarden einzahlt, ansteigend mit der erwarteten Lohnentwicklung auf bis zu 16 Milliarden im 2035 und 20 Milliarden im 2040, damit dann irgendwann 200 Milliarden zusammenkommen, sondern die wollen mehr. Okay, kann man ja machen. Was sie so richtig bei den Sozialabgaben wollen, weil sie auch keinen höheren Bundeszuschuss wollen, wissen sie selbst noch nicht so richtig. Jedenfalls ist die Fraktion dagegen, hat im Bundestag auch mächtig dagegen gewettert. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass da noch die ein oder andere Änderung vielleicht kommt. Oder Christian Lindner sein Altersvorsorgedepot, sein Lindner-Depot, ja, wo das ja bis zu 600 € Zulage pro Jahr geben soll, wenn Menschen für ihr Alter in ETFs sparen, dass die FDP das als Verhandlungsmasse nimmt, um das durchzusetzen. Das machen die ja gerne, mehrere Gesetze aneinander knüpfen, um dann das Beste für sich rauszuholen. Ja, wir werden es mal abwarten, was da passiert. Der Rentenstreit ist noch nicht vorbei und dass das mit Verteilung zu tun hat, liegt nun mal in der Natur der Sache. Das gilt nicht nur für Rentner, wichtig, sondern auch für Kinder. Denn auch Kinder, Gott sei Dank, produzieren nichts, solange sie Kinder sind. Wir wollen sie nicht an der Werkbank stehen haben, sondern konsumieren nur. Und das sorgt in einer Marktwirtschaft nun mal für ein Verteilungsproblem, das Deutschland aber lösen kann. Nun kommen wir zum Schluss zu einem sehr interessanten Interview, wie ich fand, und zwar mit Daniel Günther, dem CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Der war zu Gast bei Thilo und die zwei haben gerade zu Beginn recht viel über Steueränderungen und auch über die Schuldenbremse gesprochen. Und das schauen wir uns mal an, wie Daniel Günther sich dort positioniert. Insgesamt ein, wie ich finde, wirklich interessantes, hörenswertes Interview. Er ist halt nicht so ein Rechtspopulist wie festgefahrener Demagoge in solchen Sachen wie andere CDUler, wie ein Ploss, wie ein Merz, wie ein Linnemann. Er ist Pragmatiker, er ist liberal, ja, in vielen Gesellschaftsfragen, innere Sicherheit mal ausgeklammert, wie er auch da klar macht. Aber ja, deswegen erfrischend, wohltuend für das, was man sonst aus der CDU so hört. Dringende Hörempfehlung. Und wir hören uns mal an, was er zur Schuldenbremse zu sagen hat.
Deutschland haben. Schuldenbremse hatten wir ja gerade schon als Thema. Du bist bekannt dafür, dass du sie reformieren willst. Was heißt das? Und welche Schuldenbremse meinst du? Die im Bund?
Die im Bund gilt ja auch für uns. Also wir haben zwar auch bei uns in der Landesverfassung eine Eigenschuldenbremse drin.
Ihr war das erste Bundesland der deutschen Geschichte, die das verankert hat.
Genau. Also deswegen die Schuldenbremse, du hast ja so skeptisch geguckt und Reform, hast du dein Gesicht verzogen, als wäre das ein negatives Wort. Ich finde.
Nein. Aber ich verziehe mein Gesicht immer.
Ach so, okay, dann sehe ich, aber ist ja auch, wie dem auch sei, eine Reform heißt ja im Kern, dass ich nicht möchte, dass wir sie abschaffen. Mhm. Denn im Grundsatz finde ich es schon auch richtig, dass wir uns dadurch auch ein bisschen selbst davor schützen, dass wir mit zu leichten Entscheidungen Lasten eher auf nachfolgende Generation verlagern. So, das finde ich ist so ein Grundsatz in der Politik, genauso wie man das im Klimaschutz nicht machen darf, finde ich, darf man das auch mit in finanzieller Verantwortung nicht machen.
Also das ist ja wirklich auch wieder, ne, so krass von diesem CDU-Narrativ aus, dass also Schulden machen heißt, man ist undiszipliniert, man gibt, wie gesagt, mit leichter Hand Geld aus, was zukünftige Generationen belastet. Die gehen wirklich eins zu eins davon aus, oh, Schulden heute heißt mehr Steuern morgen, was ja nicht so ist. Ja, also wir haben heute deutlich mehr Schulden als vor 20 Jahren. Im Steuersystem hat sich kaum was verändert. Umsatzsteuer wurde mal erhöht, okay, von 16 auf 19, dafür bei der Einkommenssteuer und bei der Unternehmenssteuer gesenkt. Ja, also ne, ist das, was Gerhard Schröder auf den Weg gebracht hat. Und dann, wer ist er noch? Per Steinbrück dann nachher noch. Ja, aber ansonsten, das ist es, ne? Also viel mehr hat sich kaum getan. Und zu behaupten, dass wir jetzt irgendwie wegen der steigenden Schulden deutlich mehr Steuern zahlen, ist einfach falsch. Zumal auch bröckelnde Infrastruktur eine Last ist. Und ne, es, wie immer gilt, die Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Und andersrum, wenn der Staat 2,5 Billionen Euro Staatsschulden hat, also mehr ausgegeben als eingenommen, sie in die Wirtschaft geschoben, aber noch nicht wieder rausgezogen über Steuern, dann liegen die ja dann auf Bankkonten und sind Vermögen. Und auch das wird vererbt. Insofern ist die Angst, dass das eine Last ist, real und finanziell falsch.
Und deswegen würde ich die Schuldenbremse nie in Zweifel ziehen. Aber ich finde, man muss schon sagen, dass wir uns damit im Moment schon auch ein bisschen in einigen Punkten in eine Sackgasse bewegen, wenn man beispielsweise eine besondere Krisenlage hat, so wie wir sie ja, ich sag mal, in den letzten Jahren definitiv hatten mit deutlichen zusätzlichen Ausgaben. Da kann ich nur als jemand, der einen Landeshaushalt verantwortet, sagen, man schafft es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht seriös von einer Notlage in einem geregelten Haushalt sofort zurückzukehren. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel in Schleswig-Holstein, das ist in anderen Bundesländern auch nicht besser. Wir haben durch die Krisen, Corona, ukrainischer, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine mit all den Auswirkungen, jetzt einen Haushalt in Schleswig-Holstein, der ungefähr ein Defizit von 1 Milliarde Euro hat. Und das kriegt man nicht innerhalb eines Jahres weggespart. Also ich würde mal sagen, nicht mal theoretisch und praktisch sowieso nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt eher behelfen, indem wir jetzt einen Pfad beschrieben haben, dass wir jedes Jahr 200 Millionen einsparen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin.
Das ist so die kleinstmögliche Reform der Schuldenbremse. Sachlich ist das richtig, was er sagt, wenn man auf Krisenniveau Ausgaben tätigt, ja, und dann plötzlich in einem Jahr sofort die Schuldenbremse wieder scharf ist und für Länder gilt 0,0% Neuverschuldung, für Bund 0,35 plus ein bisschen Konjunkturkomponente, dann ist das eine harte Vollbremsung. Ja, also da gibt's den Vorschlag, dass man einen Übergangspfad macht, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel während der Krise 3% Neuverschuldung gemacht hat, dass man diese 3% bis hin zu 0% oder zu 0,35% in 5 Jahren, 10 Jahren, was auch immer schafft. Das will sogar Lars Feld. Dafür wäre sogar Lars Feld offen, muss man sich vorstellen. Ja, der Chefberater von Christian Lindner. Das würde für die Jahre dann ein bisschen was Spielraum bringen. Nur, das sind keine Milliarden und Abermilliarden, mit denen man viel hinbekommt. Ne? Also damit kriegen wir jetzt nicht unseren Investitionsstau gelöst. Da machen wir uns nichts vor.
Aber wir müssen halt Rücklagen auflösen, um da irgendwie hinzukommen. Und da glaube ich, wäre es besser, einen Pfad zu beschreiben, wo man sagt, pass mal auf, wenn ihr eine Notlage hattet, dann dürft ihr, ich sag mal, einen Plan danach für die nächsten 5 Jahre machen, wo man schrittweise wieder in ein Gleichgewicht zurückkehrt. So, das
ist dann eine Reform.
Das wäre eine Reform. Und ich glaube, man wird auch darüber reden müssen, dass wir Länder uns ja selbst sämtliche Möglichkeiten genommen haben, überhaupt strukturelle Verschuldung zu machen. Es gibt ja Regeln auf europäischer Ebene und die lassen ja sogar auch in Deutschland eine höhere Verschuldung zu.
Und wir beschneiden uns selbst.
Genau.
Übrigens auch mehr als diese 0,5%, denn 0,5% aus den europäischen Regeln ergibt sich nur für stark verschuldete Länder. Deutschland ist aber kein stark verschuldetes Land, deswegen muss es nicht mal mittelfristig diese 0,5% einhalten. Und deswegen ist Schuldenbremse, also 0,35% Neuverschuldung, Schuldenbremse 0,0 für Länder im Moment. Daniel Günther kann sich vorstellen, es auf 0,15% zu erhöhen, damit man komplett diese 0,5% abbildet. Selbst das zu wenig ambitioniert und zu streng.
Die meisten Ökonomen sagen, es ist eine Investitionsbremse, diese Schuldenbremse.
Genau, es wagen eigentlich alle Ökonomen, sagt auch unser Institut für Weltwirtschaft. Die haben ja mit den anderen Instituten zusammen da sehr kluge Vorschläge gemacht.
Aber du bist ja für die Investitionsbremse. Nur ein bisschen anders.
Nee, aber also die Wirtschaftsinstitute haben nicht eine Aufhebung der Schuldenbremse vorgeschlagen, sondern sie haben eine Reform der Schuldenbremse vorgeschlagen. Und alle Vorschläge teile ich auch. Auch übrigens, dass wir Länder, also ich wollte ja gerade eben noch sagen, wir nutzen nicht, was EU erlaubt in Deutschland, aber wir nutzen auch nicht das, was sozusagen auch der Bund sich ja selbst genehmigt. Die Länder haben ja damals darauf verzichtet, der Bund macht 0,35 vom Bruttoinlandsprodukt und wir hätten 0,15 machen dürfen.
Das ist der Unterschied zwischen Schuldenbremse und schwarzer Null. Ne?
Genau, das stimmt. Mhm. Aber das würde uns jetzt zum Beispiel auch schon helfen, wenn wir zumindest diesen Anteil gehabt hätten. Ich kann dir das jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber das wäre schon in Schleswig-Holstein ein höherer dreistelliger Millionenbetrag. Mhm. Und das würde zum Beispiel bei uns jetzt dazu führen, dass wir gar keinen Notkredit aufnehmen müssten.
Warum? In
Schleswig-Holstein.
Um mal in deiner Logik zu bleiben. Es gibt ja EU-Regeln.
Notkredite heißt, also wenn die jetzt 0,15% Neuverschuldung machen dürften, müssten die ja trotzdem zum Beispiel Landesanleihen verkaufen. Ja, insofern Kredite aufnehmen, das ist das, was er damit meint. Notkredite nennt er das nur, weil es haushalterisch dann als Notlagensituation, als Notkredit gilt. Formal ist der Schritt der gleiche, ne? Also die beschaffen sich neue Kohle. So, nur in unter der Schuldenbremse jetzt dürfen sie das nicht, oder dürfen sie das nur als Notlagenkredit. Unter seiner Reform will er das als normalen Kredit machen. Das ist der einzige Unterschied.
Regeln, hast du ja gerade gesagt in Sachen Schulden. Warum dann nicht gleich die Schuldenbremse in Deutschland abschaffen, weil es da eh schon geregelt ist, wie viel Schulden wir machen können? Warum denn nicht gleich ganz?
Naja, also das, wir müssten ja schon umsetzen, weil wir ja ein föderaler Staat sind, dass es aufgeteilt ist, wer wie viel Schulden machen kann. Das macht ja die EU nicht, weil es halt eben in Frankreich ist eine völlig andere Situation als bei uns in Deutschland. Also diese Aufteilung müssten wir ja definitiv machen.
Die gab es vor der Schuldenbremse ja auch.
Genau.
Da könnten wir ja zurück und Schuldenbremse ganz abschaffen.
Nein, ich will die Schuldenbremse nicht ganz abschaffen, weil wir ja vorher eine völlig andere Regelung in Deutschland gehabt haben, wo sich ja im Prinzip die Verschuldung mit den Investitionen gekoppelt gewesen ist. Das finde ich im Grundsatz übrigens gar keine so schlechte Idee, hat aber im Kern dazu geführt, dass ja die Verschuldung legal nicht sozusagen über höhere Investitionen gemacht worden ist, sondern die Haushalte sich eher strukturell verschuldet haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da eher einen Mechanismus, und das sagen ja auch die Wirtschaftsinstitute, der diese Schulden daran koppelt, dass investiert wird. Also ich möchte jetzt nicht...
Und die Investitionen gelten dann nicht als Schulden?
Naja, man darf zumindest Schulden aufnehmen, um zu investieren. Aber man darf Schulden nicht aufnehmen, um, ich sag mal, Strukturen, gefestigte oder verkrustete
Strukturen. Eine Lehre einstellen? Das ist ja keine Investition dann, ne?
Naja, ich würde mal sagen, Bildung ist schon auch was Wichtiges, aber in dem Sinne.
Aber das wäre keine Investition, nein, als eine Brücke zu bauen.
Nein, ich glaube, aber mit den Einnahmen, also da sage ich wirklich sehr klar, die laufenden Ausgaben, die wir haben, auch im Bildungsbereich, die muss der Staat dadurch durch Steuereinnahmen finanzieren. Das darf nicht über Schulden passieren.
Aber das ist auch so eine Vorstellung, ne, die sich auch etabliert hat, ebenso wie Haushaltsüberschuss und keine Schulden ist Disziplin, dass Schulden für Konsum ganz was Schlechtes ist. Für Konsum oder Personalausgaben, also für Lehrer beispielsweise. Oh, das ist was Schlechtes. Das von Gregor Gysi bis Daniel Günther sind die sich einig, laufende Ausgaben aus laufenden Einnahmen. Jetzt stellen wir uns vor, wir gründen einen neuen Staat, ja, fangen von vorne an, und wollen mit dieser Position den Staat betreiben, dann wird das ziemlich schlecht gehen. Denn wenn man anfängt und der Staat soll Lehrer anstellen, dann gibt es ja gar keine Steuereinnahmen in der Währung des Staates, denn er muss sie ja erstmal ausgeben und die Lehrer bezahlen, damit die eigene Währung in Umlauf kommt und die Steuerzahler dann damit ihre Euros zahlen. Heißt, diese Idee, laufende Ausgaben, laufende Einnahmen, als wäre das irgendwie was ganz Tugendhaftes und Sinnvolles, ist Quatsch, ja. Generell auch Schulden für das eine und das andere zu unterscheiden, ist Quatsch. Das macht doch im Haushalt gar keinen Sinn. Ob, wofür man Anleihen verkauft und damit neues Geld beschafft, ist komplett egal, ja. Man kann es auch im Vorfeld nicht genau sagen und nicht genau trennen, denn wenn Christian Lindner eine, oder hier Daniel Günther eine Brücke sanieren wollen und das Geld auf dem Bundesbankkonto oder dann bei ihm da auf dem Landeskonto, so, dann wird die Überweisung getätigt. Wenn dann noch Lehrer bezahlt werden müssen, da ist Geld drauf, wird die Überweisung getätigt. Wenn auf einmal die Reinigungsfirma das Parlament sauber macht und da ist kein Geld mehr drauf, dann verkaufen die eine Anleihe. Das heißt, diese ganz strikte Trennung, als gäbe es einen Topf für Investitionen, einen Topf für Konsumausgaben, die, dann machen die alles im Haushalt, ne? Schreiben die sich so zusammen. Nur ganz praktisch im quasi Haushaltsvollzug stimmt es einfach nicht, macht es keinen Unterschied. Und ökonomisch wird es deutlich überschätzt, denn darauf will Thilo ja hinaus. Natürlich sind Investitionen, sind mehr Lehrer anstellen, eine Investition in Bildung, in Zukunft, in die Kinder.
Was ist, wenn ihr, ich weiß nicht, wie viele Lehrer ihr braucht in Schleswig-Holstein, aber ihr braucht auch Lehrer und Lehrerinnen. Genau. Angenommen, ihr braucht da irgendwie 10.000, aber euer Budget sagt halt, wir können uns jetzt maximal 2.000 leisten.
Naja, aber jetzt...
Dann sagst du, ja, ist halt kein Geld da. Obwohl die Lehrer ja super wichtig sind für unsere Bildung und das Weiterkommen Deutschlands.
Na jetzt, ohne es vielleicht zu wissen, triffst du da in der Tat im Moment einen wunden Punkt, weil wir in Schleswig-Holstein in der Tat im Moment eigentlich, wenn man rein die steigenden Schülerzahlen annimmt, mehr Lehrerstellen schaffen müssten, als wir es jetzt tun. Und wir werden das nicht tun, weil wir nicht genügend Geld haben.
Ja. Was für ein Eingeständnis. Sympathisch, dass er das so sagt, ja. Aber das ist genau die Realität. Genau diese zwei, drei Sätze.
In der Tat im Moment einen wunden Punkt, weil wir in Schleswig-Holstein in der Tat im Moment eigentlich, wenn man rein die steigenden Schülerzahlen annimmt, mehr Lehrerstellen schaffen müssten, als wir es jetzt tun. Und wir werden das nicht tun, weil wir nicht genügend Geld haben.
Wir müssen mehr Lehrer anstellen, aber wir tun es nicht, weil wir kein Geld haben. Rums. Was für eine Bankrotterklärung für die deutschen Schuldenregeln.
Ja, so, ja, aber deswegen wollte ich dir eben nur den Unterschied erläutern mit den Investitionen. Mhm. Ich finde, dass der Staat seine Kernaufgaben aus den Steuereinnahmen finanzieren muss. Also wenn der Staat Polizei, Lehrer finanzieren muss, um Schulden aufzunehmen, also dadurch, dass er Schulden aufnimmt, dann läuft ja etwas im Finanzierungssystem in unserem Land falsch. Dann brauchen wir auch höhere Steuern. Das ist definitiv so.
Aber wenn du sagst, ihr braucht...
Interessant wäre gewesen, jetzt Daniel Günther erklären zu lassen, wie denn eigentlich das Geld entsteht. Ja, weil dann plötzlich wäre, glaube ich, auch ans Grübeln gekommen. Ja, wo kommt das denn her? Ja, wo kommen denn die Steuereinnahmen her? Steuern werden nur in der Währung des Staates bezahlt? Ach, nee. Da haben wir ja mal mit Daniel Bayers von den Grünen gemacht. Und das war dann so ein Infinite Regress-Argument, also ein Zirkelschluss. Ja, also die Leute bekommen das Geld von ihren Arbeitgebern, die Arbeitgeber von den Leuten, die irgendwo einkaufen oder so und die wiederum von ihren Arbeitgebern, die von den Arbeitnehmern, die dann es als Lohn ausgezahlt bekommen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, alle bekommen das Geld von sich gegenseitig, aber es gibt keinen Ursprung. Ja, und wo kommt das Geld im Monopoly-Spiel her? Von den Monopoly-Spielern, ja, erwirtschaften die das, wenn die über Los laufen, ja, wird dann irgendwie Geld erwirtschaftet oder kommt da etwa 200 Euro aus dem Nichts ins Spiel und werden wieder rausgezogen. Wir haben wirklich ein völlig falsches Verständnis, weil die völlig falsche Sprache und die völlig falsche Narrative von Staatsfinanzen eingebürgert haben.
Auch viel mehr Lehre, als ihr euch leisten könnt. Und du gleichzeitig sagst, die Kernaufgaben muss der Staat finanzieren. Dann widerspricht sich das doch.
Nein, ja, aber
ihr könnt eure Kernaufgaben nicht finanzieren. wir Lehrer, genug Lehrer einstellen.
Genau, aber deswegen habe ich dir gerade eben erläutert, warum ich auch finde, dass wir eine Veränderung auch bei der Schuldenbremse in Teilen brauchen und warum ich auch bereit.
Nee, also weil die Schuldenbremse hilft ja ihm nicht, wenn er keine Schulden für Lehrer machen will.
Ich bin darüber zu sprechen, dass wir bei den Ausgaben, die wir finanzieren, in der Tat auch über die Einnahmesituation in unserem Land reden müssen. Und deswegen bin ich bei Steuererleichterungen, über die wir im Moment sprechen, sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass wir die Aufgaben in den nächsten Jahren nicht werden stemmen können, wenn wir unsere Einnahmen, ich sag mal, so verknappen und gleichzeitig eine Schuldenbremse haben, die uns das nicht ermöglicht.
Wirtschaftlich ist das übrigens auch kontraproduktiv. Ne? Er will zwar die Einkommensteuer am oberen Ende erhöhen, so für Gutverdiener. Okay, da ist es am wenigsten schädlich, aber trotzdem ist es schädlich, weil da Leute dann weniger Geld haben, was sie in die Wirtschaft tragen können, was sie ausgeben können. Ne? Bei Geringverdienern ist es schlimmer, weil die tragen jeden Euro in die Wirtschaft, die haben nicht so eine hohe Sparquote, aber auch bei Besserverdienern, ja, die man mit der Einkommensteuer trifft, trifft man ja nicht die Milliardäre und die Superreichen, ist das trotzdem schädlich. Das heißt, er sagt, um mehr Lehrer anzustellen, will ich der Wirtschaft Geld abnehmen. Die Wirtschaft muss also schlechter laufen, damit es mehr Lehrer gibt. Das ist die Konsequenz daraus.
Welche Einnahmen, wo kann man dann mehr Einnahmen generieren?
Naja, wir generieren.
Wo bist du für Steuererhöhung zum Beispiel oder Abgabenerhöhung?
Naja, ich will jetzt mit dir hier kein Steuerkonzept entwickeln, weil wir ja noch einen Wahlkampf haben.
Ich habe jetzt nicht ein Konzept gefragt.
Ja, wir lassen es für den Moment mit der Schuldenbremse gut sein. Ich kann schon mal spoilern, wenn denn die Terminpläne es zulassen, werden wir über die Steuersachen bald hier nochmal reden mit einem Gast, der sich sehr, sehr gut damit auskennt. Ja. Und damit haben wir die Dinge der Woche besprochen. Jetzt kommen wir sehr gerne zu den naiven Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen heute oder allgemein irgendetwas von mir zu mir über Wirtschaft, Politik, was auch immer, haut die jetzt gerne in den Chat. Dann machen wir noch ein paar flotte Fragen. Und in der Zwischenzeit möchte ich euch einmal darauf hinweisen, das Interview mit Daniel Günther, das Wirtschaftsbriefing, all das gibt es nur dank euch und eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv-Teams ist euch so was von gesichert. So, nun zu euren Fragen. Machst du mal ein Argentinien-Special? Nee, Argentinien-Special, dafür eignet sich das jetzt, glaube ich, nicht. Die Datenlage ist in Argentinien jetzt auch nicht so dolle. Ja, hin und wieder, wenn jetzt sowas kommt wie heute mit der Armutsquote, dann nehme ich das gerne mit rein, aber ein Special ist jetzt, Stand heute, nicht geplant. Meine Meinung zu den neuen Anwärtern für die Grünen-Spitze? Ja, also erstmal würde ich sagen, es ist schwierig, wenn man Ricarda Lang beispielsweise oder Omid Nuripur gehen lässt und aber trotzdem dann sagt, aber die hätten so tolle Arbeit gemacht und überhaupt, und es musste jetzt irgendwie nach den Wahlniederlagen musste es ja eine Konsequenz geben, weil da fehlt die inhaltliche Kohärenz. Ja, ja, die Grünen haben verkackt, weil sie gerade ja in der Ampel verkacken und weil die Ampel sehr unbeliebt ist und da sind die Minister deutlich mehr dran schuld als die Parteivorsitzenden. Bei Ricarda Lang, die vor allem so Zielscheibe von rechtem Hass und rechter Hetze geworden ist, tut mir das sowieso leid. Ricarda Lang hat immerhin, habe ich ja eben schon mal erwähnt, es auf dem Schirm gehabt, den Grünen ein sozialeres Profil zu geben und sie näher an die Gewerkschaften hinanzuführen. Ob ihr das gelungen ist, wahrscheinlich viel zu wenig, ja, und das muss man auch ankreiden lassen. Aber bisher sehe ich erstmal nicht die inhaltliche Kohärenz, dass es überzeugende Argumente dafür gab, dass die Grünen jetzt diesen drastischen Schritt gehen müssen, außer Robert Habeck will durchgreifen und die Grünen auf einen Mittekurs bringen. Das halte ich, also ein Angela-Merkel-Kurs, dafür halte ich die Zeiten für zu polarisiert. Und die Gefahr, grünes Kernklientel zu verprellen, für zu groß. Wenn die Grünen bei Asyl- und Migrationspolitik rechts blinken wollen, können sie da, glaube ich, nichts gewinnen, aber verlieren eben Leute. Ich sehe das also sehr, sehr kritisch. Ja, mal schauen. Generell muss man nochmal sagen, der ganze grünen Hate, ne, der ist auch rein objektiv komplett übertrieben. Also, dass Robert Habeck an allem schuld sein soll oder die Grünen an der Wirtschaftskrise und so weiter, nein, nein, nein. Ne? Also da ist erstens auch noch die Vorgängerregierung dran schuld und dann SPD und FDP natürlich auch. Gibt es irgendwo ein gutes Paper oder so darüber, wie das mit der Inflation im Detail funktioniert? Ich habe ein ganzes Buch über Inflation geschrieben, nennt sich Teuer. Das würde ich einfach mal an der Stelle in den Raum werfen. Könnte es im Wahlkampf 25 bei der CDU einen Harris-Moment geben, bei dem Merz gegen Wüst ausgetauscht wird? Glaube ich nicht. Ich glaube, den Harris-Moment wird es eher bei der SPD geben, wenn Olaf Scholz gegen Boris Pistorius ausgetauscht wird. Draghi-Report, was ist deine Meinung? Haben wir hier schon drüber gesprochen. Die Forderung nach gesamteuropäischen Schulden ist sinnvoll. Für Deutschland bringt es nicht viel. Für Griechenland und Italien, die deutlich höhere Zinsen zahlen, aber schon, die würden dann weniger Zinsen zahlen, weil gesamteuropäische Anleihen natürlich günstiger wären als Anleihen von Italien und Griechenland. Der Investitionsbedarf, den er da schreibt, ist nachvollziehbar. Von daher viele gute Punkte gesetzt. Lindner hat aber ja gleich dagegen geschossen und gesagt, nee, geht alles nicht. Überhaupt sieht er anders und naja. Was ist eigentlich der Sinn von einer Arbeitslosenversicherung im Sinne der MMT? Naja, Arbeitslosenversicherung ist erstens Menschenwürde und Arbeitslosenversicherung sorgt natürlich dafür, dass Kaufkraft stabilisiert wird. Ja, also dass Leute, wenn sie einen Job verlieren, trotzdem noch einen Teil ihres Lebensstandards halten können. Damit wird der Konsum stabilisiert und die Wirtschaft schmiert nicht ab. Denn wenn man viele Leute plötzlich in der Wirtschaftskrise entlässt und die verlieren viel Einkommen, dann wird die Wirtschaftskrise schärfer. Also sowas wie Arbeitslosengeld und Bürgergeld wirkt konjunkturstabilisierend, antizyklisch nennt man das. Also dann, wenn die Wirtschaft kriselt, steigen eben die Ausgaben für Sozialtransfers und das stabilisiert die Nachfrage in der Wirtschaft, also sehr, sehr wichtig. Das muss man vielleicht auch immer nochmal erwähnen, wenn CDU und so weiter das kaputt machen wollen, dass sie diesen automatischen Stabilisator, wie man das nennt, auch zerstören. Wo bleibt mein Klimageld? Ja, das wird nicht mehr kommen unter der Ampel, das ist völlig klar. Das steht fest. Wie würdest du das Rentenproblem angehen? Ja, Rentenproblem ist, muss man eben nicht als Geldproblem begreifen, sondern als Versorgungsproblem. Also muss man dafür sorgen, dass wir deutlich produktiver werden. Wie wird man produktiver? Indem man investiert, Innovation und Grundlagenforschung fördert, KI, Robotik und so weiter fördert, Löhne erhöht, damit eben eigentlich automatisierbare Arbeit nicht wegen billiger Löhne nicht gemacht wird. Also Lohnpeitsche nennt man das ja. Also Löhne, steigende Löhne dringen Unternehmen dazu, produktiver zu werden. Das ist sehr gut. Und gleichzeitig sollte man, wenn man sich darum gekümmert hat, dass pro Kopf die Produktion steigt, dass auch alle Ressourcen, die zur Produktion zur Verfügung stehen, unter angesichts von sozialen und Klimaaspekten natürlich genutzt werden. Ergo Vollbeschäftigungspolitik. Ne? Also wir können uns keine Arbeitslosen mehr leisten. Arbeitslose heißt ja, jemand sucht Arbeit, aber findet keine. Das ist eine Verschwendung von einer knappen Ressource, nämlich Arbeitskraft, Talent. Wer ein Jahr lang nicht gearbeitet hat, heißt, es gibt ein Jahr lang Wohlstand, potenziellen Wohlstand, den wir nicht realisiert haben. Der kann auch im nächsten Jahr nicht aufgeholt werden, denn man kann ja im Jahr danach nicht doppelt so viel arbeiten, ne? So, eine letzte noch. Wie wird Christian Lindner deiner Meinung nach in die Geschichte eingehen, wenn er aufhört? Als Macher oder als Tyrann? Ja, das wird die Zeit zeigen. Im Moment glaube ich nicht so positiv. Ja, er war FDP-Finanzminister, aber hat die FDP in Umfragen unter die 5%-Hürde geführt. Ich habe neulich erst bei mir selber auf dem Geld für die Welt Kanal ein Video dazu gemacht zum Untergang der FDP. Mein Take ist, die FDP ist nicht, kommt bei ihrem Klientel nicht an, wenn sie Blockadepartei ist, die SPD und Grüne blockiert und sich an als Sparkommissar aufführt, sondern sie wäre beliebt, wenn sie wirklich liberale Politik umsetzt, und das wäre sowas zum Beispiel wie deutlich höhere Freibeträge, Bagatellsteuern streichen, wirkliche Steuerentlastungen, nicht nur das, was sie da bei der kalten Progression machen jetzt, ne? Also was, das wäre viel wichtiger und viel profilbildender als das, was sie jetzt machen. Und zwar sich mit der Schuldenbremse zu profilieren versuchen. Ja. Gut, ihr Lieben. In dem Sinne, danke ich euch, dass ihr eingeschaltet habt. Insbesondere an alle, die hier fleißig mitdiskutiert haben im Chat. Nächste Woche Montag sehen und hören wir uns wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif. Wenn es euch hier gefallen hat, gern Like da lassen. Jung und Naiv Kanal abonnieren, Glocke da lassen, um den nächsten Stream nicht zu verpassen. Morgen um 16 Uhr gibt's Erik von Malotki, SPD-Abgeordneter, bei Thilo im Interview am morgigen Dienstag. Ich bin raus, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.